Hi Kean.
Hey Hendrik.
Willkommen bei Akronymisierbar Folge. Oh mein Gott.
Was ist? Wir haben es geschafft.
Wir haben super lange drüber nachgedacht über diesen Folgentitel. Und zum Schluss kam raus, diese Nummer ist einfach die 42.
Das bleibt auch der Name gleich, oder? Die 42.
Die 42, ja. Haben wir uns irgendwas Besonderes ausgedacht für diese Folge, sag mal?
Ja, ein bisschen besonderer als Folge 23 wollten wir werden, aber...
Ja, zum Schluss haben wir uns, glaube ich, einfach dafür entschlossen, die Folge einfach aufzunehmen.
Ey, Folge 23 haben wir auch aufgenommen.
Und, hast du schon die App?
Die App? Ach, die App. Ich appe mit. Nee, wie geht das?
Ich appe jetzt.
Ich app mit.
Echt? Heißt das so, ja?
Naja, es ist ein bisschen lächerlich, das Hashtag. Aber die App habe ich installiert und finde sie auch sehr, sehr cool bisher. Also macht ja nicht viel. Ist ja, wie manche auf Twitter geschrieben haben, quasi ein Mini-E-Book für Datenschutzbestimmung. Und das war's.
Das stimmt, da ist eigentlich nichts drin. Ne? Was mich ein bisschen schockiert hat, ich weiß nicht, wie es bei iOS ist, aber musst du auch Location-Services anhaben?
Nee.
Bei Android musst du Location Services anhaben, damit
du... Aber das musst du ja, glaube ich, wenn du generell auf Bluetooth zugreifst auf Android, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also du musst Bluetooth und USB anhaben. Bluetooth und Location
Based. USB. Achso, okay. Ja, ich meine doch, also es wurde mir zumindest so von einem Kollegen erklärt, dass diese Exposure Notification Geschichte, dass das irgendwie ein Unterteil von dieser Nearby API oder Entitlement oder wie immer das heißt, ist. Das also sein. Vielleicht hängt das damit zusammen.
Ich weiß definitiv, also, dass ich, wenn ich auf Android diese Fritzbox, also diese AVM Fritz WLAN-App benutze, um zu tracken, wie stark das WLAN hier gerade in der Umgebung ist, dann sagen die mir auch am Anfang, sorry, aber dafür musst du leider auch Location Services anmachen. Also irgendwas scheint Android da zu vermischen, was irgendwie nicht viel miteinander zu tun hat. Das ist zumindest.
Also wurde, glaube ich, auch schon gut begründet auf diversen Stellen, dass das halt eben so sein muss und nicht anders geht aktuell.
Ja,
hat wohl seine Richtigkeit.
Ich bin mal gespannt, was als nächstes innerhalb dieser App so passiert, ob sie da noch ein bisschen was verändern. Ich habe am Anfang überlegt, es wäre eigentlich lustig, diese App, wenn, also ich meine, was hast du jetzt für ein Incentive, die ständig anzuhaben? Die muss halt irgendwie an sein und du musst dich jeden Tag selber dran erinnern, dass du die auch anmachst, weil du hast ein Incentive, sie auszumachen, weil sie braucht Strom.
Ach so, du machst die explizit aus?
Nein, aber du kannst da innen drin so ein Toggle machen, wo du die ausmachst und dann kannst du halt auch Bluetooth und Location wieder ausmachen.
Ach so, ja, nee, das ist mir zu umständlich. Die bleibt einfach an.
Genau. Ja, ich denke mir so, ach, wenn ich jetzt abends im Bett liege, dann kann ich die auch ausmachen.
Keine Ahnung. Ja, aber abends im Bett ist mir der Verbrauch egal, weil da hängt die am Kabel dann. Hm. Also zumindest ist das mein Use Case. Das macht nicht jeder so, klar. Aber man sieht die, das finde ich ganz witzig, iOS zeigt dir ja die Batterie-Stats oder die Akku-Stats, auch welche Apps so wie viel Strom verbrauchen. Und interessanterweise wird dieses Covid-19 Exposure Logging hier als extra Punkt aufgeführt, abseits von der App. Also man sieht nicht den Verbrauch der App, der wahrscheinlich gleich null ist, weil die App macht ja gar nichts im Hintergrund, außer hin und wieder potenziell eine Notification gepusht bekommen. Und der ganze Rest läuft über die System API. Und die verbraucht aktuell bei mir innerhalb der letzten 10 Tage, kann ich ja mal schauen, was noch nicht ganz so aussagekräftig ist, weil die aktuell seit 5 Tagen erst läuft.
Ja,
die gibt's nicht. 4% Akku steht hier.
Das geht.
Aber bei einem Bekannten, Hallo Lars, waren es schon 25%. Also da ist es irgendwo ein bisschen schief gelaufen.
Aber ab und zu macht sie was, ne? Die muss sich ab und zu die Listen runterladen und die vergleichen.
Ja, an sich, wenn da halt schon was drin stände. Du kannst die Listen ja auch selber abrufen. Ich pack das mal mit in die Shownotes.
Ich habe neulich gesehen, der Herr Schmidlauch hat etwas geantwortet auf irgendeinen Pritloff-Tweet. Der Pritloff ist ja sehr aktiv gerade, was diese App angeht. Und hat er gefragt, und ob sich überhaupt schon mal jemand gemeldet hatte. Und dann hat er auf diesen Link verwiesen, hier steht noch nichts drin. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend.
Genau, also du kannst die API von der Telekom, die auf einer Subdomain auf t-online.de läuft, was ich ein bisschen witzig finde, auch mal selber einfach curlen. Das sind einfach die unter Diagnosis Keys country.de date kannst du die einfach alle abgreifen, wohl anscheinend. Nice. Und da ist halt aktuell noch eine leere Array, die da einfach kommt. Also da hat noch niemand, der die App installiert hat, die sich gemeldet als infiziert.
Da hat er wohl bei Tönnies niemand diese App installiert.
Kann gut sein.
Ich hatte zumindest überlegt, naja, vielleicht gibt's ja Leute, die ab und zu ausmachen, um Strom zu sparen. Und was kannst du dann als Incentive nehmen, um die Leute dazu zu bringen, die App auch wirklich immer anzulassen? Ich überlege, naja, man könnte ja irgendwie so Punkte vergeben. Achievements, ja. Du könntest es irgendwie Gamification-mäßig versehen mit, du hast schon so viele Kontakte getraced. Und da habe ich mir gedacht, nee, warte mal.
Nicht getraced, infiziert.
Nee, warte mal, das ist eigentlich nicht gut, weil du willst ja nicht, dass die Leute aktiv unbedingt rausgehen und andere Leute treffen. Dann macht die App ja genau das Falsche.
Du hast so ein tägliches Punkte-Budget und Punktekonto und für jeden Kontakt, den du siehst oder für jeden Kontakt, den du erzeugst, kriegst du Punkte abgezogen. Und kannst halt, und was du am Abend übrig hast, kriegst du dann auf dein Dauerpunktekonto drauf. Und
dann kriegst du also quasi, Bonuspunkte dann sammeln. Hast du ein Incentive, zu Hause zu bleiben, oder was?
Und am Ende kannst du dir das in Payback-Punkten auszahlen lassen.
Oh. Wurstgutscheine für Tennis.
Ah, genau. Ah, witzig.
So,
nee, ansonsten, ich finde es gut, dass das Projekt anläuft. Ich finde es gut, dass es mittlerweile schon über 10 Millionen Leute hierzulande installiert haben. Und ich finde es gut, dass das auch immer weiter empfohlen wird an diversen Stellen, auch wenn sich da immer mehr drüber aufregen. Ich glaube, der Dynamo Dresden hat die App auf Facebook empfohlen und da haben sich in den Kommentaren etliche Fans wohl drüber aufgeregt, dass die so den politischen Scheiß hier rauslassen sollen und das geht ja gar nicht. Mindestens drei Ronnies waren in den Kommentaren und haben sich beschwert.
Natürlich, es ist Dresden. Ich kannte in meiner Zeit an der Uni kannte ich 5 Ronnies.
Ich will ja auch nicht sagen gegen
Ronnies. Witzigerweise auch 5 Kilians.
So viel. Ich kenne nicht mal 5 Kilians.
Nee, irgendwie kenne ich 5 Kilians. Ist bei dir gerade das Licht ausgegangen?
Nee, ich habe bloß den dunklen Screenshot nochmal aufgemacht von diesen Facebook-Kommentaren, die mir geschickt wurden.
Da wirst du komplett schwarz. Ja, also ich hab eine Podcast-Empfehlung. Ich habe zum ersten Mal jetzt UKW gehört. Kennst du UKW?
Ist das ein, das ist doch Radio.
Nee, irgendwie ist dir mal aufgefallen, dass es schon seit Ewigkeiten keine neuen CRE-Folgen mehr gibt.
Nee, stimmt, ja. Die sind schon lange
nicht mehr. Das korreliert, glaube ich, ich habe den Übergang wahrscheinlich nicht ganz mitbekommen. Also jetzt werden uns vielleicht ein paar Leute in den Kommentaren schreiben, na, das hat auch nichts miteinander zu tun, aber es korreliert so ein bisschen. Es gibt seit vielleicht einem Jahr, ich habe jetzt mein Telefon nicht mal zur Hand, um es nachzugucken, gibt es UKW FM und das ist der neue Labercast vom Pritlove. Und der hat in der mittlerweile vorletzten Sendung von vor 3 Tagen, vor 5 Tagen, hat er 2 Entwickler von SAP interviewt, die an der App mitgebaut haben. 2,5 Stunden lang.
Ach, das ist ja cool.
Und die haben so darüber geredet, wie sie in das Projekt reingekommen sind, wie das so war, diese API zu bearbeiten oder dagegen zu entwickeln und überhaupt wie der Ablauf der Entwicklung von der App und wie die intern funktioniert und wie es vielleicht weitergeht. Durchaus empfehlenswert, packe ich mal in die Shownotes.
UKW steht für unsere kleine Welt. Das ist ja witzig.
Das ist eigentlich ein geiles Akronym für so einen Akronym-Podcast. Das
ist gut akronymisierbar auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Akronymisierbar Punkte, 4,5 von 5 Punkten würde ich dafür die Akronymisierbarkeit vergeben.
Ja, der Pritlove kennt sich halt aus mit Akronymisierbarkeit.
Ja, CAE war auch schon sehr akronymisierbar. Wir sollten mal wirklich so ein akronymisierbar Approval-Stempel ins Leben
rufen. Ich glaube, wir setzen uns mal zusammen und entwickeln neue Sticker.
Oh, neue Sticker, finde ich gut.
Ich so, gibt es sonst noch irgendwas zu der App zu sagen?
Wüsst gerade nicht was.
Ich habe mal geguckt, ob es die für iPad oder so für Smartwatches oder sowas gäbe. Das wäre vielleicht noch ganz cool, anstatt dass du die einfach bloß.
Kann mir aber kaum, also zumindest auf Darwin-Seite läuft das Exposure Notification Framework, aber glaube ich nur auf iOS-Devices. Also spezifisch iOS, also nicht mal iPadOS, was ja eigentlich bloß umbenanntes iOS ist.
Das ist so ein bisschen schade. Aber
nee, ja, schon.
Vielleicht kommt das noch.
Also gerade für eine Uhr wäre es halt in der Hinsicht schon sinnvoller, weil es ja noch ein Gerät ist, was man noch mehr mit sich rumträgt, was ja mehr quasi noch zu der Person gehört. Aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob die Sendeleistung da. Also ich meine, man will ja auch, dass es halbwegs einheitlich wahrscheinlich dass man quasi mit erkennen kann, was die Entfernung ungefähr ist, die man da hinkriegt und dass man da zurückrechnen kann. Ich weiß nicht, wie gut das mit der Uhr funktioniert oder ob das dann ähnlich oder vergleichbar ist.
Ich
gefährliches Halbwissen, ja.
Ja, ich habe zumindest mal wieder so ein Gespräch mit meinen Eltern geführt, wo ich ihnen Technik erklärt habe, wo ich ihnen auch die App ein bisschen erklärt habe, was da passiert und warum sie die ruhig installieren können, ohne um ihre Privatsphäre sich Sorgen machen zu müssen. Und hat meine Mutter so gemeint, ja, auf Arbeit habe ich ehrlich gesagt mein Handy nie wirklich an mir. sondern das lasse ich häufig dann einfach in einer Handtasche irgendwie in einer Umkleide. Und dann läufst du den ganzen Tag ohne Handy rum. So. Das lässt im Büro liegen oder sowas. Auch nicht unbedingt.
Das macht das Konzept halt ein bisschen kaputt.
Das ist halt doof, weil das Konzept setzt voraus, du hast es halt immer an dir. Deswegen habe ich mir gedacht, aber so ein Fitbit, das wäre noch gut, wenn du das irgendwie an in so einem kleinen Gerät hättest, halt. Dann hast du es ja wirklich immer an der Person.
Aber ja. Das ist mehr wirklich so ein Wearable.
Genau.
Ein Kollege meinte auch wohl, der war wohl, ich weiß nicht ganz, hab's nicht ganz verstanden, also ich kenne ihn jetzt auch nicht gut, während der Pandemie, ich glaube, war der in Milan oder irgendwo in Italien und die hatten da wohl in einer Kirche oder so kleine Bluetooth-Dinger, die du dir anstecken kannst und die dann grün oder rot leuchten und die haben halt wohl rot aufgeleuchtet, wenn du jemandem zu nahe gekommen bist. Also quasi Social Distancing in Tech-Gadget-Form. Bringt natürlich nichts für Exposure-Notifications, also nee. Du kriegst nicht im Nachhinein mit, wenn jemand, der in der Nähe war, das sich infiziert hat. Aber das fand ich auch schon
das
ganz witzig.
Das ist geil. Das ist ja ein Bluetooth-LE-Beacon wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie gut die Dinger, die werden ja für Indoor-Navigation mitunter benutzt. Es gab an der Uni bei uns die ein oder andere Master- oder Diplomarbeit zum Thema Indoor-Navigation mit Bluetooth Low Energy Beacons. Mhm. Und das ist eigentlich eine fette Idee. Baust du einfach so ein Ding und dann kannst du es vielleicht, das kann man vielleicht einfach so bald kaufen. Du holst dir so ein Ding und dann kannst du dann auf eine Demo gehen und kannst sagen, hier, ich mach mir das Teil dran und wenn du mir so nah kommst, wird's rot. Bei uns beiden.
Im Außenbereich bringt das wahrscheinlich sogar was. Im Innenbereich, finde ich, ist das Ganze irgendwie ein bisschen wieder Blödsinn, weil, ich meine, man kann natürlich versuchen, den Abstand einzuhalten und es ist auch sicherlich besser, den Abstand einzuhalten, als nicht einzuhalten, aber gerade in geschlossenen Räumen bringt halt nicht so viel. Da kannst du auch gleich drauf verzichten, ja, sobald du mit mehreren Leuten im geschlossenen Raum bist, haben sich eh alle Aerosole so gut verteilt, dass es kaum einen Unterschied macht, ob du den Abstand einhältst oder nicht. Aber im freien Bereich würde es sogar tatsächlich wahrscheinlich recht sinnvoll sein.
Auf jeden Fall. Was ist denn sonst noch
so passiert? Am besten auch direkt eine Maske haben, die rote aufleuchtet. Ah. Das finde ich noch viel cool. Oh, da habe ich gestern tatsächlich so einen Online-Shop gefunden. Die verkaufen irgendwie, die hatten so richtig geilen Namen.
Light, die verkaufen Masken oder
die
was?
Die heißen Lumen Couture, also quasi Lichtmode. Ich weiß nicht, ob Couture wirklich Mode heißt, aber kommt ja auf jeden Fall aus dem Fashion-Feld, der Begriff. Und die haben so eine LED-Maske mit, die halt so ein LED-Panel vorne drauf hat, dann kannst du halt Text durchfließen lassen.
Also voll Daft Punk-mäßig. Super.
Das ist schon geil. Ich pack den Link mal mit in die Shownotes. War leider ein bisschen teuer, um sie mir zu kaufen direkt. Ich wollte nicht, ich habe $130 mit Versand, die man dafür hinlegen muss.
Holy shit.
Aber ich fand es schon echt schick.
Ich habe von irgendwem so eine Bastelanleitung, ich glaube, das war im Radio, ich habe es leider nicht direkt gesehen, aber es gab von irgendwem wohl so eine Bastelanleitung, der sich eine Maske mit so einem Munddisplay gebastelt hat. Und wenn er geredet hat, hat sich der Mund irgendwie bewegt. Und da war dann auch irgendwie so ein Sprachchip drin, der irgendwie einigermaßen angenähert hat, was du mit dem Mund machst oder sowas.
Okay, das ist herrliches Overengineering.
Auf jeden Fall, geil.
Richtig gut.
Ich habe jetzt mal wieder angefangen, StarCraft zu spielen. Und zwar das alte StarCraft. Das habe ich mir irgendwie für, das kostet ja, was weiß ich, 10 Euro, StarCraft Remastered gegönnt. Das ist auch auf einem modernen Bildschirm spielen kannst, ohne dass du dir irgendwie die Pixel zählen kannst. Und das ist aber auch immer noch so, die haben zwar die ganzen Grafiken ausgetauscht, aber wenn du da am Anfang dieses Mission Briefing hast, dann hast du halt irgendwelche GIFs von redenden Mündern und redenden Gesichtern, was überhaupt nicht zu dem Audio, was du da abspielen, passt. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor, dass du einfach bloß irgendwelche random Lippenbewegungen siehst, die sich dann dazu bewegen, was du gerade sagst und eigentlich nicht passen.
Ich freue mich schon, wenn wir alle in so einer Ready Player One ähnlichen VR-Welt leben und dann mit unseren Avataren da rumrennen und da halt komplett irgendwie generierte Gesichter haben, wo man dann auch sowas braucht für. Aber dann halt wirklich quasi Leute mit wahrscheinlich so einem StarCraft-Avatar rumrennen werden, also zum günstigen Gesicht, nur weil man es halt kann.
Klar, ich würde die ganze Zeit nur als Spider-Man rumlaufen.
Dann brauchst du auch keinen Mund.
Ah, stimmt auch
wieder. Maximal noch so eine Kinnbewegung, aber.
Naja, ich meine, das bist du jetzt mittlerweile die ganze Zeit gewöhnt, wenn die ganze Zeit die Leute mit Maske rumlaufen.
Ist echt wahr.
Ja. So, ich probier's nochmal. Was ist denn sonst noch so passiert?
Sonst noch so? Hattest du letztens mitgekriegt, dass da Leute ins All unterwegs waren?
Das ist auf jeden Fall passiert. Ja, ich habe mir, glaube ich, du redest von dem SpaceX meets NASA Launch, wo sie mit Crew Dragon zum ersten Mal Menschen transportiert haben.
Das war super cool.
Ich habe mir das, glaube ich, real life angeguckt. Ich hab, war da gerade auch bei der Familie und dann haben wir hier auf dem Tablet draußen auf der Terrasse, da habe ich gesagt, hier, mach mal an. Und das war quasi der YouTube-Stream, da war es schon vorbei, dachte ich. Und dann haben wir immer so ein bisschen, da war gerade diese Sequenz, wo sie an der ISS, ISS angedockt haben.
Ach so, also wirklich 14 Stunden später oder wann das schon
war? Ja, genau, wir haben am Vorabend das geguckt und dann am nächsten Tag dann noch das andere. Und da dachte ich, na gut, okay, passiert jetzt lange nichts, ne? Spulen wir mal vor. Dann haben sie so langsam vorgespult. Das hat ja echt ewig gedauert, wie du diesem Schiff zugucken konntest, wie es langsam auf die ISS zukommt. Dann haben wir so vorgespult, da wurde so ein bisschen langsam dieses Schiff größer. Da dachte ich mir, das dauert echt ewig. Und plötzlich konnten wir nicht mehr spulen, weil da hatten wir einfach aufgeholt. Ja. Und dann dachte ich, ja gut,
okay. You arrived at real time. No, ja, nee, we're at now ist das Spaceball-Zitat.
Es ist so passend eigentlich, was dieser Film alles vorausgenommen hat. Ja, dann haben wir es live noch ein bisschen geguckt. Fand ich super geil. Es ist ja dann ein bisschen durch die Nerd-Szene, durch die Nerd-Presse gegangen, dass diese User-Interfaces, die sie verwendet haben, innerhalb von der, wie heißt das? Heißt das wirklich Crew Dragon?
Ich dachte einfach nur innerhalb von dem Dragon. Ich dachte, du hast die Kapsel, für die mich alles täuscht.
Irgendwie, aber irgendwas hieß Crew Dragon. Gefährliches Halbwissen. Zumindest, sie hatten da irgendwie kein großes Raumschiff oder flugzeugartiges Cockpit mit Knöpfen und die hatten, glaube ich, nicht mal einen Joystick oder sowas, ne? Die hatten wirklich gar nichts manuell.
Also die hatten schon ein bisschen Interface, aber es wirkte auch sehr danach, als ob die quasi Passagiere sind in dem Remote-Controlled Dings da. Also so viel anders war das nicht als früher, aber
ja, es ist immer noch, das ist ja so viel Fly-by-Wire, dass du den Leuten einfach auch nicht unbedingt, dann kannst du es auch gleich per Touchscreen machen. Das ist, ich würde mich zwar vielleicht ein bisschen mulmig fühlen, in so einem Ding zu sitzen und der Pilot zu sein und nichts in der Hand zu haben, womit ich das Ding irgendwie grob steuern kann. Aber naja,
das ist ja wahrscheinlich eher Fallback, wenn alles andere schief geht. Mehr machst du ja nicht.
Vielleicht kommt dann aus irgendeiner Ritze von unten so extra hochgefahren, so für den absoluten letzten Notfall, so eine manuelle Steuerung, aber die haben sie wahrscheinlich vergessen anzuschließen, weil sie die nie gebraucht haben.
Eine Klappe auf und dann fährt das da so raus. Und ein Hologramm wird noch geleuchtet von Elon als AI, Cortana-mäßig dann.
Ach Gott. Ja, zumindest ging es so ein bisschen durch die Nerd-Presse, dass das ein User-Interface war, was komplett auf Chromium basiert ist.
Ja, das fand ich auch sehr interessant.
Das heißt, also, der Crew Dragon ist quasi eine Electron-App.
Das ist schon ein bisschen hart. Ich meine, mit JavaScript kann man ja so alles machen, aber anscheinend sogar ins Weltall fliegen.
Aber es hieß, ich hab mich ehrlich gesagt vergessen, weiter damit zu beschäftigen, jetzt wo du das aufbringst. Ich habe überlegt, es ist durchaus möglich, dass du einfach eine Anwendung baust, die zwar 5 Buttons per Electron anbietet, aber das ist ja, muss ja trotzdem die gesamte Logik nicht in JavaScript geschrieben sein. Ne?
Ich hoffe auch sehr, dass es nicht so ist. Beziehungsweise, ich will noch nicht sagen, dass ich das hoffe. Im Prinzip kannst du wahrscheinlich auch wirklich kritischere Software mit den passenden Standards darin schreiben oder schreiben, was immer du möchtest. Aber ich gehe stark davon aus, dass das nicht ein kompletter Electron-Stack ist, irgendwie, der alles dann wirft, inklusive die Engines steuert. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nee, die Engines nicht, nee, das glaube ich nicht. Aber die haben ja auch irgendwann mal geschrieben, dass sie ganz viel C++-Entwickler suchen. Also da mache ich mir eher Sorgen drum, als wenn sie es in JavaScript schreiben würden. Aber
bei Tesla, der ganze Kram ist ja anscheinend wohl auch Qt-basiert, wie dann in den, oder Qt-basiert, wie man in den Kommentaren lesen konnte. Das wusste ich vorher auch nicht.
Also, ach so, krass. Das heißt irgendwie, der Touchscreen vom Tesla ist ein Qt-Dings, eine Qt-Anwendung.
Würde ich jetzt mal, also auf diesen Kommentaren basierend davon ausgehen, ja. Naja, das, also die UI meinten, die im Auto sei Qt basiert.
Ich muss zugeben, das finde ich fast ein bisschen überraschender, als dass das Cockpit von den Raumschiffen mit Elektronen gemacht ist, mit Chrom gemacht ist. Weil ich meine, vom Verhältnis her ist ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ein Großteil der modernen Neuentwicklungen für Desktop ist heutzutage schon, also wenn es jetzt nicht direkt aus dem Hause Microsoft oder aus dem Hause Apple kommt, machen sehr viele hauptsächlich einfach eine Elektron-Anwendung. Da war, ist es vielleicht.
Finde ich auch nicht mehr so verwerflich, wie ich es mal fand, muss ich sagen.
Na, ja, ich
meine. Das ist immer eine Kostenfrage. Und wenn du halt die Möglichkeiten hast, auf alle Plattformen oder die Möglichkeit suchst, auf mehrere Plattformen gleichzeitig zu gehen und da was möglichst Kohärentes zu bauen, was überall sich ähnlich anfühlt und ausschaut und sich auch bedient, dann ist es wirklich bedeutend sinnvoller, auf solche Technologien aufzubauen. Und Electron ist nicht per se auch scheiße oder langsam. Man kann auch, siehe Slack, das Ding war mal ein bisschen beschissener, aber das läuft heutzutage echt erstaunlich performant für das, was es tut.
Ja, VS Code ist ein super Beispiel dafür, dass es gut funktioniert. Also es ist eine App-Entwicklungsplattform. Das Fab ist eine App-Entwicklungsplattform, was extrem viele Sachen mitbringt. Es bringt mittlerweile Bluetooth, USB und VR mit. So, und das Problem bei Electron ist hauptsächlich, dass du einfach Node mit auslieferst. Das ist manchmal unsicher, weil Node unsicher ist. Und du installierst halt für jede Anwendung das Ding von vorne, weil du es nicht als gelinkte Library die mit reinziehen kannst.
Ja, du packagest alles zusammen immer, ja.
Dann packagest du zusammen. Obwohl ich mir für manche Sachen, wenn ich mir Riot auf Arch Linux installiere, installiere ich mir als Dependency ein extra Paket Electron. Also vielleicht kannst du das auch irgendwie machen.
Weiß nicht, also immer so ein Gedanke, dass man vielleicht irgendwann in der Zukunft Electron baut auf Basis von Libservo, was natürlich dann auch erstmal existieren müsste und dann dementsprechend das vielleicht wieder alles unter einen Hut bekommt, der ein bisschen aufgeräumter ist.
Da gibt's schon Bastelprojekte. Mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber das ist schon ein paar Mal an mir vorbeigescrollt, dass da irgendwie Leute sowas zusammenbauen. Ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass Tauri auch so eine Sache ist. Das hatte ich in der letzten Folge erwähnt, aber ich glaube, das könnte noch Webview-basierter sein. Also ist es das ist ja eher das, was du möchtest, ne? Webview, dass du den vom Betriebssystem mitgebrachten Browser-Stack nimmst. Da bist du zwar irgendwie an das festgenagelt, was der. Oh, jetzt sind wir voll in diesem Thema drin. Ja.
Nee, ist doch so ein Lieblingsthema von uns. Also prinzipiell gehe ich da auch mit, wenn du den Webview vom System nutzt, also ich kenne mich jetzt nur auf macOS damit aus, dann hast du natürlich eine relativ kleine App, wo du einfach nur dein Zeug mit reinbundelst, deine Webanwendung. Ich meine, es gibt ja auch die Leute, die gehen den Schritt weiter, das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass du halt wirklich bloß ein Webview hast und das Zeug halt live von deren Service-Typs, also wirklich mit der Webseite interagierst. Und das finde ich schon wieder ein bisschen eklig, weil
dann kannst du auch sein lassen. Eine Binary, die nur noch sagt, starte Webview und geh zu dieser URL.
Das ist quasi nichts neben, das ist einfach nur noch ein Icon, was du da auslieferst. Ein Icon mit einem Browser, mit einem Minified Browser.
Ja, das ist dann, und wenn du das, ja, Minified, genau, und das kannst du dann auch noch weglassen, dann hast du eine PWA.
Ja, aber da musst du ja trotzdem, also.
Da muss halt.
Warte mal.
Aber die ist dann ein Link, die einfach sagt, das ist dann ein Link, der wird erzeugt von deinem Firefox oder von deinem Safari oder von deinem Chrome. Und der sagt dann, starte mich selbst. Du kannst dann quasi geht bei Spotify. Du kannst Spotify als PWA, also als Progressive Web App installieren. Und dann kannst du das, wenn du es aus Firefox ausmachst, hast du ein Icon auf dem Desktop, was Firefox startet.
Ist es dann so, wie wenn ich auf dem Mobilgerät sage, hier leg mal diese Webseite auf den Homescreen direkt?
Ja,
so ähnlich ist das dann gebaut.
Okay. Das ist nicht weit weg. Also es ist, ich glaube, das, was PWAs hauptsächlich machen, ist, dass sie irgendwie ein Manifest-Format spezifizieren.
Und einer der vordefinierten URL oder was?
Mit der URL und so ein bisschen Metadaten und vielleicht noch ein paar Permissions, was das Ding machen können möchte oder sowas. Aber eigentlich können die alle nichts mehr als eine Browser-Anwendung selber. Und dann hast du halt schon lange. Eigentlich hattest du das schon bei dem alten Mozilla, hast du irgendwie einen Command-Line-Flag an dem Browser selbst, wo du sagst, lass mal die gesamte Browser-UI weg und starte mal nur den Inhalt dieser Webseite. Und dann geht genau das.
Ich meine, es gibt, ich verstehe noch nicht ganz, was eine PWA noch mehr kann. Es gibt ja schon länger Webseiten, die, wenn ich auf dem iOS-Gerät zum Beispiel bin, dass ich mir Webseiten auf den Homescreen lege, was ich für manche Sachen gerne mal gemacht habe, dass die halt dann durch irgendwelche passenden Parameter, die sie auf der Seite hatten, hingelegt haben, dass, wenn ich die dann öffne, dass ich dann ein Chromeless Safari habe, also ohne wirkliche UI drumherum, dass es dann wirklich sich anfühlt wie eine App, aber es bleibt halt trotzdem die Webseite. Ich interagiere immer noch, ich drücke da drauf, es öffnet sich ein Safari ohne UI und ich gehe auf die Webseite und kann dann damit interagieren und habe einfach nur nicht die Adressleiste und die Toolbar unten. Aber eine PWA kann doch, glaube ich, noch mehr als das, oder? Da waren noch irgendwie noch ein paar mehr Features.
Ich glaube nicht, dass die mehr kann, weil sie nicht mehr APIs zur Verfügung hat, als sie im Browser hätte. Das Einzige, was das Betriebssystem halt macht, ist, dass es dir halt so, dass es dir das als Icon installiert und das irgendwie in deiner Application-Liste mit auflistet oder so und das für dich so tut, als wäre das nicht, also es wird dann den Browser wahrscheinlich in einem leeren Profil starten, damit das halt wirklich eine eigene Instanz von dem Browser ist, kann ich mir vorstellen. Und dann startet quasi dein Safari oder dein Firefox ohne dein normales Benutzerprofil mit einem extra Spotify-Profil zum Beispiel. Und es wird quasi von dir versteckt, dass das ein Browser ist.
Okay, also Desktop-Safari kann sowas nicht, soweit ich weiß, aber müsste ich mal testen, wie sowas auf dem...
Also Desktop, also Chrome und Firefox können das.
Okay, würde ich mir gerne mal anschauen.
Das kannst du bei Spotify ausprobieren. Wir haben das für unsere App, haben wir das auch mal gebaut. So, wir haben es, glaube ich, nie geschippt, aber das ist durchaus möglich. Auch das, was du jetzt hier, was wir gerade im Browser verwenden, das ist, da hast du ja quasi schon alles, was du brauchst. Genau, also Chromium fliegt jetzt ins Weltall.
Ja, stimmt, da haben wir angefangen.
Oh Mann. Und es ist, ich meine, es ist nicht abgestürzt, ne? Die sind jetzt da, wie lange bleiben die da oben? Ein halbes Jahr oder sowas?
Nicht abgestürzt.
Naja, sie müssen damit auch noch wieder landen, ne?
Würde man davon ausgehen, dass das Ding auch zurückkommen soll, ja.
Obwohl, ich muss sagen, also so wie es momentan aussieht, würde ich eigentlich da oben bleiben wollen, persönlich.
Ja, es waren auch die besten Tweets dazu. So, 3 people left the planet today, best choice.
Ja, auf jeden Fall.
Good timing.
Auf jeden Fall. Wollen wir auf das andere Thema noch eingehen, was quasi zeitgleich zu diesem Raketenstart passiert ist, was seitdem die Leute umtreibt?
Ach, du meinst die Demonstrationen und der damals angehende Bürgerkrieg in den USA?
Gehst du da von einem Bürgerkrieg aus?
Ja, das, also wie das angefangen hat, das fühlte sich schon sehr krass an. Aber prinzipiell, ich würde sehr gerne das Thema auf jeden Fall mit hier in der Folge noch kurz ansprechen zumindest. Ich werde auch in die Shownotes noch einen Link packen, wenn ihr die Möglichkeit habt, liebe Hörer, könnt ihr gerne, von hierzulande kann man nicht allzu viel daran teilnehmen, außer auch Demonstrationen mit zu besuchen, die hier stattfinden, aber das sind meistens kleinere Sachen natürlich als in den USA, aber wir müssen uns natürlich trotzdem bewusst sein, dass diese Probleme ein weltweites Problem sind und wir da auch irgendwie ein Teil daran sind, gerade in unserer Welt, in unserer Tech-Welt, die ja auch sehr connected ist, können wir doch ein bisschen was machen und nicht zuletzt können wir auch einfach nur Geld spenden.
Wollen wir mal ganz kurz erzählen, welches Thema wir eigentlich meinen, falls jemand diese Folge 2025 hört.
Okay, damals 2020, als so alles passiert ist. Das ist
noch 2020, dieses Scheißjahr?
Nein, das wird nicht das letzte bleiben. Nee, wir reden gerade von der größeren Black Lives Matter-Bewegung. Und allem, was damit dranhängt.
Genau, ist ja noch was ist passiert in den USA, hat nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal. Ich bin, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, dass dieser Inzident jetzt was ausgelöst hat oder dass es jetzt endlich geklappt hat, dass da irgendwie was bewegt wurde, obwohl ja das vorher quasi regelmäßig bereits ähnliche Sachen passiert sind. Was ist passiert? Ein schwarzer Amerikaner wurde auf der Straße von Polizisten erst kontrolliert, dann festgenommen oder festgehalten und auf diese Art und Weise oder im Vorgang dieser Festnahme, naja, grob gesagt, ich will jetzt keine Termini verwenden, aber umgebracht.
Nee, das war Mord. Da braucht man nicht viel drum herum brechen, das war genau eindeutig Mord.
So, und daraufhin gehen halt Leute auf die Straße und seitdem hört man, glaube ich, jeden Tag George Floyds Namen, selbst in den deutschen Nachrichten immer noch, weil immer noch mal am Anfang gesagt wird, worauf das zurückzuführen ist. Genau. Und
ich finde es auch gut, dass das Thema bisher noch nicht abgehebt ist. Also klar, bei manchen Medien wird es definitiv weniger berichtet schon darüber, aber die Leute sind nach wie vor immer noch auf der Straße in extremen Zahlen. Und das finde ich fantastisch, dass da halt nicht aufgehört wird, jetzt wo die Medien langsam aufhören, darüber zu berichten.
Genau, also in den USA sind sehr viele Proteste ausgelöst worden dadurch. Auch in europäischen Ländern und weltweit gab es Demonstrationen für Black Lives Matter. Aber was ich eigentlich spannend finde, ist, dass dieses allgemeine systematische Rassismusproblem tatsächlich thematisiert wurde, was wir ja als sehr bequeme weiße Gesellschaft doch irgendwie so ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen oder unter den Teppich gekehrt haben. Also dass quasi alles rassistisch ist. Wir sind alle ein bisschen rassistisch und es ist eigentlich
auf jeden Fall.
Wir sollten uns das einfach regelmäßig vor Augen führen und darauf achten, ne, wie wir mit anderen Leuten umgehen. Und
ich finde auch genau das ist eben der wichtige Punkt, den du da ansprichst. Ob wir wollen oder nicht, wir haben alle irgendwo diese Biases bei uns im Kopf. Das ist auch ein, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber das ist auch schon immer so ein menschliches Ding, das, so einen In- und Out-Group zu denken. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir das tun. Und wir müssen uns bewusst dagegen versuchen anzukommen. Und irgendwo wollen wir natürlich eine fortschrittliche Zivilisation sein. Und genau. Dazu gehört es auch einfach, möglichst inklusiv zu sein. Und wenn wir wissen, dass wir so denken und dass wir alle irgendwo auch nur im kleinsten dass wir alle irgendwo auch nur im kleinsten Ausmaß rassistisch handeln und denken, solange uns das bewusst ist und wir versuchen dagegen anzukommen, sind wir auf der richtigen Seite.
Genau, also deswegen wollte ich das hauptsächlich nochmal betonen. Also was glaube ich in die falsche Richtung geht, ist, wenn dann Leute schreien, ja, scheiß Nazis, weil darum geht's nicht. Ja, dass die rassistisch sind, ist allen klar. Aber was hauptsächlich bewusst werden muss, ist, dass das eigentlich lauter kleine Dinge das Problem sind, die wir gar nicht merken. Lauter kleine Sachen, die passieren, wenn jemand irgendwo einkaufen geht und negativ behandelt wird oder wenn jemand bei einem Jobinterview benachteiligt wird oder wenn jemand aufgrund seines Namens oder so ausgewählt wird. Ich habe, jetzt läuft momentan als Kulturtipp, läuft auf ZDF Neo, kann man sich in der Mediathek angucken, gibt es eine vierteilige Serie, die heißt Deutscher. Ich muss sagen, ich finde, sie ist eigentlich, ist der Inhalt einigermaßen belanglos, aber ich finde es sehr gruselig, weil sie vor dem Hintergrund spielt, dass in Deutschland eine rechtspopulistische Partei an die Macht gekommen ist nach einer Bundestagswahl. Da kann man sich so richtig schon gruseln, wenn man sich das anguckt. Es werden natürlich keine Parteinamen verwendet.
Heißt halt zufällig die Alternative für die Demokratie oder kurz AfD?
Nee, wie gesagt, es werden überhaupt keine Kürzel verwendet. Das heißt immer bloß okay. die bestehenden Parteien und plötzlich eine Partei, die rechts von der Mitte oder so deutlich, weiß ich nicht. Pack ich mal in die Shownotes als Empfehlung. Das ist unabhängig von diesem Thema. Aber danach ist irgendwie auch in der Tech-Szene so ein paar Themen hochgekommen, die so aus dem Themenfeld dieser Rassismusdiskussion herausgekommen sind. Hast du davon ein paar mitbekommen?
Also das, was ich vor allem mitbekommen hatte, war das, was auch hart diskutiert wurde, was ein bisschen, also es geht um das Thema den Master Branch umzubenennen. Und das war so ein bisschen zweischneidig, finde ich. Also zum einen bin ich voll dafür und dieser Name ist schon immer beschissen und dieser Name hat, also kommt auch aus der Master-Slave-Beziehung wohl, dass Git die Benennung von CVS da übernommen hat, was die Benennung von BitKeeper übernommen hat, wo es halt Master- und Slave-Repos gibt. Also der Name ist auf jeden Fall mit der Konnotation da ins Leben gerufen worden und wird so benutzt. Ich meine, klar, der fühlt sich sehr normal an und wir kennen diesen Master-Slave-Bezug heute sehr wenig, weil es nicht irgendwo im Git-Kontext den Slave-Namen gibt. Deswegen ist es fühlt sich noch normaler an, aber das ist meiner Meinung nach auch gerade das Gefährliche daran, dass es halt sich normal anfühlt und dieser Begriff sollte möglicherweise nicht in dem Kontext normal sein.
Und obwohl es ja auch Master kontextuell rein sprachlich gibt es ja auch Master, ohne dass es eine Slave
gibt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch den Master und den Bachelor-Abschluss. Und das ist, finde ich, der andere Kontext, meine, im Sinne von, du meisterst etwas.
Ich meine, es gibt auch den Master von, also der wirklich der Herr oder der Chef von irgendwas ist, ohne dass die gegenüberstehende Person wirklich unbedingt ein Sklave sein muss.
Das ist alles wahr.
Und zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist jetzt Master of Puppets oder sowas Sinnloses. Ne? Aber es ist
aber ich meine, es gibt diesen Begriff auch im anderen Kontexten, ganz klar. Und es gibt auch den Master-Copy-Begriff, den viele versuchen dabei bei Git zu attributieren, was auch legitim wäre. Meiner Meinung nach trotzdem ist dieser Begriff so oder so, abseits davon, ob er da tragbar ist oder nicht, schon immer nicht gut. Und warum muss man so lange darauf rumreiten, diesen suboptimalen Begriff jetzt zu behalten? Weil das ist ja so zu politisch korrekt oder meinetwegen auch passende Argumente bringen, ist doch völlig egal. Dieser Begriff ist nicht gut. Warum sollte man da nicht einfach, warum kann man da nicht einen besseren Begriff nehmen, so wie Main oder Stable oder Trunk, was ich letztens übrigens erst gemerkt habe, nachdem es jemand auf Twitter angemerkt hat, dass Trunk ja nicht irgendwie entweder Rüssel von einem Elefanten was, wo viele Leute
als oder hatten, Kofferraum.
Oder ich hatte es als Kofferraum irgendwie und ich habe echt nie ganz klar geworden, warum das irgendwie, ja, was, der Stamm und Branches mein literally blown. Aber ist doch alles ein viel, viel besserer Begriff als Master an der Stelle. Warum nicht einfach diese kleine Änderung machen und einfach fertig sein damit. Dann ist das Thema vorbei.
Was ich in so einem in so einer Diskussion dann immer ein bisschen blöd finde, ist, dass dann Leute auf Twitter anfangen, andere Leute zu shamen und sich irgendwie hervorheben, besser zu sein, weil die anderen es nicht machen. Also es gab so Leute, die, wie gesagt, das ist normale Laziness, ohne jetzt einen Vorwurf drauf zu machen. Es gibt Leute, die sagen, ja, was ist schon ganz schöner Zeitaufwand, jetzt hier überall die Masterbranches umzubenennen. Und dann macht halt einer ein Video, wo er zeigt, guck mal, wie schnell es geht, deinen Masterbranch umzubenennen.
Das bisschen, also das hängt manchmal schon ein bisschen mehr dabei. Ich habe es auch bei einem Projekt, wo ich es mit umbenannt habe, gemerkt, gut, da hängt noch eine CI mit dran und genau. GitHub Pages und ein paar andere Sachen. Also es ist nicht immer ganz der schnellste Akt. Aber wenn man es machen kann, und ich bin jetzt auch nicht durchgegangen, habe das bei jedem meiner Repos auf GitHub gemacht, aber bei denen, wo ich es jetzt in Zukunft sehen werde, wo ich es schnell ändern kann, werde ich es auf jeden Fall mitmachen, einfach nur, weil mich diese Benennung schon immer gestört hat. Aber ich habe mich da einfach an den Standard gehalten, aber den nie in Frage gestellt, genau. Weil es halt der Standard ist. Aber Git macht ja auch keine Annahmen darüber, dass ein Branch namens Master existiert. Ist Git ja völlig egal.
Und ich meine, man könnte ja auch diskutieren, dass bloß weil man die Begriffe Master und Slave verwendet, dass das ja nicht unbedingt heißt, dass man das Konzept von Sklaverei gut finden. Das ist einfach, man kann es ja auch, das ist ja quasi ein sehr abstrakter Zusammenhang an dieser Stelle.
Ich werde auch niemanden verteufeln, der diese Begriffe jetzt benutzt, aber genau. wie ich schon meinte, es ist halt einfach nur, wenn wir das mal weiter nutzen, diese Begrifflichkeiten auf die Art und Weise, dann helfen wir es, diesen Begriffen immer mehr normal zu werden und normalisiert zu werden. Genauso mit Black und Whitelist, was ja, finde ich, ähnlich problematisch ist in dem Sinne von, dass das White das Gute und Black das Böse und das Schlechte das zu verbietende an der Stelle ist. Aber abgesehen davon, White und Blacklist, wie jemand, der die Begriffe nicht kennt, musst du das erklären. Und Allow und Block oder Allow und Denialist oder was auch immer, musst du es halt nicht erklären. Das wird aus dem Namen her klarer. Warum ist das nicht schon besser?
Auf jeden Fall. Obwohl das eventuell auch im Amerikanischen stärker konnotiert ist, Black und White, dass man sofort an Hautfarben denkt.
Sicherlich, aber ja, also da stimme ich dir absolut zu. Viele behaupten, ja, wir sind keine Rassisten, wir haben kein Hautfarbenproblem, ich sehe keine Hautfarben, vor allem nicht in Deutschland.
Das ist halt
deswegen mangelndes stirbt Bewusstsein. Auch niemand an den Grenzen hier.
Ja. Das ist halt mangelndes Bewusstsein. Also du hast das schon immer und du musst dir dessen bewusst sein, dass du unbewusst auch ich manchmal so, also ich meine, dass sowas im Hinterkopf dann irgendwie plötzlich aufploppt. Das Wichtige ist, dass man sich dessen bewusst macht und dann halt nicht danach handelt, sondern darauf achtet. Ein anderes Thema, was noch rumgekommen ist, wo ich hier einen Artikel verlinkt habe, ist, dass es ist ja nicht nur dieses Rassismusproblem thematisiert worden, sondern auch Polizeigewalt in den USA. Und es hat tatsächlich jemand bei RoboCop ein Issue aufgemacht, RoboCop umzubenennen. Und der Thread zuckt sich dann auch eine Weile hin, bis er dann irgendwann von dem Maintainer geschlossen wurde. Und der hat dann hinterher irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später auch nochmal einen Blogpost darüber geschrieben, dass er schon ganz schön unter Druck gesetzt wurde, einfach weil der Name RoboCop Leuten jetzt plötzlich gerade nicht mehr gefällt. Und er hat jetzt, er ist auch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass plötzlich zwei Leute einfach das Projekt geforkt haben, ohne sich mit dem Team abgestimmt zu haben. Und das allein aufgrund des Namens RoboCop. So, jetzt können wir sagen, naja gut, das Konzept eines Polizisten. Klar, Polizisten sind, wenn man sich so umguckt, im größten Sinne meistens doof, aber so das Konzept ist ja jetzt nicht das gleiche wie das Master-Konzept. Ne?
Da stimme ich dir, glaube ich, auch zu. Die Idee von den Polizisten ist ja, drauf zu schauen und to protect and serve. Also das ist wie du meinst, das Konzept.
Dass die meisten Polizisten, zumindest in den USA, da irgendwie nicht in dieses Erwartungsbild reinpassen, ist, glaube ich, ein anderes Thema. Und wie gesagt, also da ist es dann auch darauf hinausgelaufen, dass er da argumentiert hat, dass er den Namen beibehält. Es gibt zwar noch ein weiteres Subprojekt, was dann obendrauf baut, was jetzt RB Hint heißt und eine freundlichere Oberfläche bieten soll. Aber das Projekt wird nicht umbenannt, meint er.
Okay, also ich würde mich da jetzt auch nicht querstellen. Wir hatten immer ein ähnliches Thema ja damals, ich weiß gar nicht, wann das war, mit dem Ruby-Projekt Factory Girl, was Leute auch sehr schräg fanden, dass das so sehr in Richtung eines Geschlechts gepusht wurde. Und aus dem historischen Konzept heraus, ich musste mich aber auch nochmal belesen, wie es da damals das angestrebt wurde mit der Umbenennung und wie das dann passiert ist, aber das Projekt heißt ja seitdem auch nicht mehr so.
Das müsste ich
gerade. Das heißt, glaube ich, seitdem Factory Bot oder so, wenn ich mich täusche, aber ich bin an der Ruby-Welt nicht so aktiv, also ich kriege das nur am Rande mit, wenn das mal wirklich sehr populär werden sollte.
Was ist denn da die Konnotation? Ich weiß, da gibt's ein Lied, Ah, das heißt jetzt Factory Bot, ja. Da gibt's einen Film. Okay, das, ich meine, das müssen wir mal in Ruhe, müssen wir mal
wer nachgucken. Wer damals irgendwie in Factories tatsächlich arbeiten musste oder so, und dass das ja auch nicht geil ist, daran zu erinnern. Aber ich schneide das lieber raus.
Ja, also an dieser Stelle, wir müssen jetzt auch nicht jedes Thema durchgehen. Was jetzt gerade auch noch mal als Thema durch Twitter scrollt, zumindest, was ich gerade so mitbekomme, ist Racial Bias in Machine Learning.
Ah, ja.
Das sind irgendwie Bilder von einem verpixelten Barack Obama, und wenn er dann von der AI entpixelt wird, ist es ein Weißer.
Und das ist dieses Ding, was dann versucht, Gesichter so lange hin und her zu morphen und wieder zu verpixeln, bis das Gepixelte dem Alten, also das Neugepixelte dem Altgepixelten entspricht und die AI somit denkt, dass sie was Ähnliches verpixelt hat. Aber du erzeugst halt trotzdem Informationen aus dem Nichts. Wenn du also ein gepixeltes Bild hast, wo Informationen nicht vorhanden sind, dann kannst du diese Informationen, die nicht da sind, nicht wiederholt, die sind einfach nicht da.
Naja.
Du kannst nur Informationen erzeugen, die vielleicht auf dieselbe Art und Weise.
Genau, ja, du erzeugst ein Bild, was, wenn du es verpixelst, wieder genauso aussieht wie das alte verpixelte Bild.
Genau, du erzeugst neue Informationen,
aber die aber nicht
die alte Information sein.
Du erzeugst die Information nicht aus dem Nichts, denn du hast ein Trainingsset.
Ja, genau, ja, klar.
Und hier kommt jetzt Racial Bias in Machine Learning ins Spiel, denn Machine Learning Algorithmen, man sagt immer, ja, das sind Computer, ne? Die sind nicht bias, ja,
genau.
Aber die sind genauso biased wie die Leute, die sie bauen, denn die werden halt
wie die Leute, das müssen die Leute ja nicht mehr mit Absicht machen.
Die Leute, die es antrainieren, oder du suchst einfach, also es gab auch mehr Beispiele, so Hin- und Herstellung von wenn du googelst Man Hairdress Professional, kriegst du Bilder von einem Weißen mit einem professionellen Haarschnitt. Und wenn du googelst Man Hairdress Unprofessional, dann kriegst du Bilder von einem Schwarzen mit Dreadlocks. Sowas passiert dann einfach, ne?
Ja, super.
Und das ist einfach die Suche, also alle Daten, die du irgendwie über Computer beziehen kannst, sind bereits so gebiased, dass es das widerspiegelt.
Ich meine, wir hatten ja, ich glaube, das ist schon wieder locker 10 Jahre her, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich auf jeden Fall noch nicht studiert gehabt, als ich dieses Video gesehen habe. Das war so ein Typ, der sich einen neuen HP-Laptop gekauft hat. Und dieser Laptop hatte so eine Webcam-Software mit Gesichtserkennung vorinstalliert. Und die Gesichtserkennung hat, wenn sie ein Gesicht gesehen hat, auf dich reingezoomt und dich im Bildausschnitt behalten. Sprich, wenn du dich bewegt hast, ist dir dieser Bildausschnitt quasi gefolgt, also mit innerhalb des Field of Views, den die Kamera eben hatte. Und er selber war schwarz und hat erstmal ein bisschen erklärt in der Webcam, von wegen, dass diese Software das hat. Und dann zieht er so von der Seite seine Kollegin ins Bild, die weiß ist. Und plötzlich aus dem Nichts heraus springt diese Software halt, wird diese Software aktiv, die er gerade erklärt hat, und zoomt halt auf ihr Gesicht rein. Und er ist halt völlig weggeschnitten plötzlich. Und dann zeigt er so, dass die Software halt sein Gesicht gar nicht erkennt, weil die Gesichtserkennungssoftware, die da drauf lief, das war noch nicht mal irgendwas ML-basiertes zu der Zeit, das hat halt einfach kein Konzept dafür gehabt, schwarze Gesichter zu erkennen. Das wurde wahrscheinlich, also ich vermute mal, ich kann jetzt natürlich HP nur unterstellen, aber dass die das einfach nicht getestet haben, beziehungsweise das einfach nicht dran bedacht haben an der Stelle, dass Leute auch anders aussehen können. Vielleicht ist es auch an der Stelle, wer weiß, keine Ahnung, ein Kontrastproblem gewesen und das ging gar nicht anders.
Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, für beide gleich gut zu optimieren oder so.
Aber so oder so ist es halt scheiße.
Und das geht halt nicht. Ja, es ist kacke. Es ist genauso wie irgendwelche Bildersuchalgorithmen, die bei Gesichtern von Schwarzen dann Bilder von Affen vorgeschlagen.
Und das ist unglaublich peinlich. Es gibt ja immer wieder, dass das aufkreuzt, aber das ist so unglaublich peinlich. Bei Google war das.
Bei Google.
Ich erinnere mich noch an das war ein Google-Ding vor das war, keine Ahnung, 2-3 Jahren das letzte Mal, dass ich das gesehen hatte, aber so ist natürlich echt hochgradig peinlich, weil das halt eine bekannte Beleidigung auch ist.
Ich glaube, wenn ich da in dem Team gewesen wäre, was das entwickelt hat, und ich meine, wie gesagt, es kann dir passieren, dass du über sowas, wenn du zum Beispiel in einer Umgebung lebst und arbeitest, wo überhaupt keine schwarzen Menschen vorkommen, dass du das vielleicht auch einfach ausblendest oder sowas. Ich glaube, wenn das passiert wäre bei der Demo, ich stände da so als Entwickler, würde ich sagen, okay, I quit.
Ja, aber umso besser, wenn die Gesichtserkennung für die nicht funktioniert, für die ganzen Bilder von den Demos, die sie da hatten, dann werden zumindest die Leute mit dunkler Hautfarbe gar nicht erkannt und können gar nicht angezeigt werden.
Perfekt. Das ist jetzt das nächste gruselige Thema. Es ist extrem viel passiert seit der letzten Folge. Es gab, das verlinken wir am besten auch nochmal, Last Week Tonight über Face Recognition.
Die war gut, die Folge. Immer gut, die Serie eigentlich.
Genau, und da kommt noch dazu, dass diese Facial Recognition-Geschichten auch bei Schwarzen sehr häufig falsche Zuordnungen machen. Das heißt, du läufst als Schwarzer irgendwo da rum und dann haben sie ein Foto von einem gesuchten Straftäter und dann wirst du einfach fälschlich zugeordnet.
Was ja immer das Geilste auch daran ist, an dieser, also mal völlig abseits von dem Thema, zur Gesichtserkennung, dass wir Software haben, die versucht, aufgrund von Low-Resolution-Dingern Gesichter zu erkennen und mit Leuten zu verlinken und dass das halt oftmals dann für bare Münze genommen wird und einfach, ja, das ist die Person. Und dann passieren da automatisch schon andere Prozesse, werden darauf losgetreten. Selbst wenn ein Mensch drauf schaut, ist das nicht vertrauenswürdig.
Im schlimmsten Fall werden dann Polizisten losgeschickt, die dann nicht mal das Bild zum daneben halten zur Hand haben, um es selber zu verrichten.
Im schlimmsten Fall kommen dann Polizisten wie bei Breonna Taylor, die treten deine Tür ein und schießen sie achtmal, während sie schläft daheim, während sie in ihrem Haus schläft und schießen achtmal auf sie und sie ist tot.
Also 2020, da ist noch Luft nach oben. Es gab irgendwie Kalender, da stand dann irgendwie da, dass dann im Juni Meteoriten einschlagen, im September der Yellowstone-Nationalpark-Vulkan ausbricht im
Oktober. Hast du das mitgekriegt, dass die tatsächlich mehrere Beben in Yellowstone gemessen haben? Das wäre ja so das
wirklich
das
grüne Abschluss
für das Jahr. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie einfach nur komplett ausgedacht, sondern da waren tatsächlich mehrere Beben im Yellowstone. Da, wo ein fucking Supervulkan ist, der, wenn er losgeht, wahrscheinlich das Leben auf diesem Planeten, so wie wir es kennen, komplett beenden würde. Das ist ja nur einfach.
Wie gesagt, China
ist mitten in den USA plötzlich.
So wie sich 2020 momentan entwickelt, mich würde es echt nicht wundern.
Was ist denn da los? Also da muss man ja wirklich fast an irgendeine höhere Instanz wie Gott glauben, dass da irgendwo das gestört wird. Das kann ja nicht sein. Kennst du die herrliche Seite ist 2020over.com?
Nee.
Ich packe die mal mit in die Shownotes. Da hat einfach jemand eine schöne Auflistung gemacht mit Stichpunkten pro Monat, was passiert ist. Ich hatte schon ganz vergessen, dass die Feuer in Australien auch noch dieses Jahr waren. Gefühlt sind die schon 5 Jahre her. Und das Schönste an der Seite ist eigentlich, dass die kommenden Monate auch schon Punkte haben, unterschiedliche Anzahlen von Stichpunkten, ja, genau. Aber die halt noch ausgeschwärzt sind, als ob da die Person schon genau weiß, was da passiert. Aber ich verrate es euch erst, wenn es kommt.
Ich kann an dieser Stelle noch einen Kulturtipp in die Liste schmeißen. Kennst du Julie Milky?
Sag mir gerade
nichts. Das ist so eine YouTuberin, die macht Sketche. Das ist so ein bisschen wie diese Sketche, die manchmal auf Sat.1 liefen. Irgendwie blonde Frau macht Sketche. Ziemlich super gutes Zeugs. Und das Erste, was ich von der nicht gesehen habe, ich bin bloß auf die aufmerksam geworden, da gab es ein Video von vor 2 Monaten, also April. Explaining the pandemic to my past self. Es fängt so an, Februar, wie sie am Tisch sitzt und dann plötzlich macht es plopp, dann sitzt ihr gegenüber sie selbst aus April und dann das kann ich sehr gut empfehlen. Und da gab es dann irgendwie nochmal 2 Monate später gab es dann eine Fortsetzung von, wo die aus der Zukunft, quasi die aus April, gerade wieder im April angekommen sind, sitzt ja plötzlich die aus Juni gegenüber. Ganz, ganz, ganz großartig. Ich schmeiß das hier mal in die Liste. Ich hatte es auch schon mal vertwittert, vielleicht kennen es auch die Leute schon, aber ich schmeiß es einfach mal drauf.
Klingt auf jeden Fall sehr witzig.
Ja, also wenn 2020 damit endet, dass irgendwie ein Supervulkan ausbricht und die Menschheit auslöscht, ich könnte es ein bisschen verstehen.
Verstehen? Also so ein bisschen von rechtfertigen dem Vulkan gegenüber.
Ach, ist dir aufgefallen, wie alle sich über 2016 aufgeregt haben, weil es auch das Jahr war, in dem Trump gewählt wurde? Und in dem Jahr, das war auch schon so ein Jahr, wo alle gesagt haben, hey, 2016 ist so ein richtiges Kackjahr. Und in dem Jahr sind
kann's auch, nicht mehr kommen.
In dem Jahr sind auch ganz viele, zum Beispiel irgendwelche Promis gestorben. Da gab's
das war 2016, das ist eine beschissene Jahr.
Ja. Und ich glaube, die ganzen Promis, die da gestorben sind, ich habe mir gedacht, naja, die haben einfach, das war ein guter Zeitpunkt.
Ja. Die haben den Scheiß 2020.
Die haben zwar dummerweise teilweise noch mitbekommen, dass Trump gewählt wurde. Aber der ganze Mist, der danach gekommen ist, also es ging hauptsächlich um Amerikaner, aber den ganzen Mist danach, den haben sie dann nicht mehr mitbekommen. Aber na gut. Wollen wir wieder zu was Technischem übergehen, Kilian, komm.
Jo, was ist denn noch so passiert? Hast du das ganze Debakel um die tolle neue Plattform Hey.com mitbekommen?
Ich habe gesehen, das ist irgendwie ein Projekt von DHH oder aus dem, wie heißt die Company?
Basecamp machen
die. Ist aus dem Basecamp-Lager. Und das ist das ein Debakel? Also mir ist es als erstes aufgefallen, weil es irgendwie bei Hacker News stand unter Hey's User Interface is completely HTML-based.
Genau, also die technisch ein bisschen was Cooles gemacht, dass die HTML over the wire machen, dass die quasi alles im Backend rendern und dir dann schicken. Das finde ich recht witzig, technisch gesehen.
Also das so hat, wie ich das verstanden habe, das allererste Ajax funktioniert, dass du irgendwie irgendwelche HTML-Tags dann gerendert bekommst. Ich hatte es eigentlich als Improvement verstanden, dass du nur noch die Daten und nicht mehr das Anfangs- und das Endtext zweimal jedes Mal geschickt bekommst. Aber das war 2013, dass ich das gedacht habe und seitdem ist
auch nicht viel passiert. Wir sind jetzt full circle zurückgekommen. Wir machen jetzt so viel kleinseitig, dass es schon wieder kacke ist und wollen jetzt wieder gar nichts kleinseitig machen.
Und Hey hat gesagt, wir wollen jetzt E-Mail neu erfinden. Wir machen jetzt mal mitten aus dem Nichts einen E-Mail-Service und der heißt hey.com.
Genau, und die haben für ein bisschen viel Geld sich die Domain hey.com geholt und wollten ein Love Letter in Anführungsstrichen an E-Mail damit machen und E-Mail für die Leute, die E-Mail überdrüssig geworden sind, neu erfinden. Also einfach quasi ein bisschen schicker mit neuen Features E-Mail so machen, dass es wieder Spaß macht.
Und das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich sehe mich selbst als Person, die E-Mail echt leid ist und es am liebsten abschaffen möchte. Und ich habe mir diese Feature Previews angeschaut. Ich habe es jetzt nicht geklickt. Man hat mir gedacht, an und für sich, vieles davon klingt sehr sinnvoll. So auf den ersten Blick.
Genau, auf den ersten Blick finde ich sowas auch nicht verkehrt, wenn man da versucht, noch ein bisschen mehr oben drüber zu machen. Es gibt eine ganze Reihe Clients, die so ein Snooze-Feature zum Beispiel auch mit haben. Ich persönlich nie ein Freund davon, weil das natürlich nicht sauber clientübergreifend funktioniert. Und ich zum Beispiel auf meinen Plattformen meistens ich bin nur auf iOS und macOS eigentlich unterwegs und da nutze ich jeweils die Mail-App, die Apple gebaut hat. Und wenn ich auf einer von den beiden Plattformen das austausche durch einen anderen Client, wie, muss ich auch keine Beispiele nennen, die so Custom-Features haben, dann passt das nicht gut zu der anderen Plattform. Genau, und meistens wird das dann darüber gemacht, dass das irgendwie so eine gesnoozte Mail zum Beispiel einfach in einen anderen IMAP-Ordner schiebt und dann halt der Client laufen muss und regelmäßig schaut und das dann einfach zurückzieht. Und das finde ich technisch ein bisschen unsauber, aber klar, es läuft auf den Möglichkeiten, die einem E-Mail bietet.
Das Backend gibt's halt nicht anders her, ne?
Das ist, genau, es ist auch völlig legitim an der Stelle, das so zu machen. Ich will auch nicht auf dem Feature rumhaten, es ist bloß nicht kein Feature, das ich persönlich angenehm finde in der Nutzung. Deswegen habe ich mich persönlich damit nie angefreundet. Aber wenn es bei anderen Leuten gut funktioniert, prima.
Wie hieß denn dieser E-Mail-basierte Instant-Messenger-Dings?
Ich gebe gerade nur Delta-Chat.
Delta-Chat, ja genau, das war auch so eine Geschichte.
Genau, die wollten auch so, also ich meine, es gibt viele Sachen, die auf E-Mail aufbauen.
Die haben es über den Ordner gemacht, quasi.
Ja, genau. Und prinzipiell ist es ja auch nicht verkehrt, Dinge auf E-Mail aufzubauen. E-Mail ist ein sehr gut bekanntes Protokoll und das Beste an E-Mail ist, jeder hat E-Mail.
Genau.
Es gibt kaum eine Person, die online unterwegs ist, ohne eine E-Mail-Adresse.
Genau.
Und E-Mail ist halt überall. Und das ist halt wirklich toll. Und ich mag das sehr. Und das Protokoll an sich ist ein bisschen kompliziert, wenn du da selber drauf aufbauen möchtest, finde ich. Aber man kann es nutzen. Und werden auch Dinge drauf aufgebaut.
Ja, du hast vor allem immer noch mehrere Protokolle für eins für Senden und eins für Empfangen.
Genau. Und verschiedene für Empfangen, die unterschiedlich laufen. Und kommt aus einer anderen Zeit noch, müsste man sagen. Und ist auch nicht verkehrt, dass das halt nicht von heutigen Techniken verhunzt ist. Keine Ahnung. Solange es noch geht. Bis Google demnächst mal irgendwann sagt, dass Gmail jetzt nur noch innerhalb von Gmail ein geschlossenes Ecosystem wird.
Hat er nicht irgendwie...
ist Gmail halt komplett gekapselt.
Hat er nicht... gab es nicht so eine Alliance von E-Mail-Anbietern, die irgendwie Darkmail oder irgend sowas bauen wollten, was komplett sicher ist, was irgendwie... wo der Typ von Lavabit und noch ein paar andere mit drinstecken, um irgendwie wirklich endgültig...
Ja, irgendwas gab's da, ja.
Ja, das ist nie passiert, oder?
Ich glaub's nicht. Weiß, also ich glaube, du kannst auch nicht genug Momentum zusammenkriegen, um E-Mail zu revolutionieren. Du kannst maximal einen Nachfolger schaffen, der komplett eigenständig und inkompatibel damit ist. Aber ich meine, das machen wir mit IM. Und es gibt schon seit Jahrzehnten gibt es immer wieder diesen einen Post auf HN, auf Hiker News alle paar Monate von wegen, hier, ich habe E-Mail neu gebaut. Schaut euch das mal an, so ein Show HN-Post.
Genau, und so einen haben wir jetzt gerade wieder und der nennt sich hey.com.
Naja, so halb. Also die Kommentare sind dann meist immer sowas, hey, you just reinvented IM. Aber mit hey.com ist es halt so ein bisschen halb in die Richtung. Also zum einen finde ich es cool, dass die Dinge auf E-Mail aufbauen, haben wir ja gerade schon gesagt. Aber zum anderen haben die halt ein sehr weirdes Ecosystem und die zwingen Nutzer dazu, ihre Clients nutzen zu müssen, weil sie halt keine IMAP-Schnittstelle beispielsweise anbieten. Gibt's einfach nicht. Kannst du nicht drauf zugreifen.
Die haben ein E-Mail, du kannst da E-Mails hinschicken und das kann für dich E-Mails schicken, aber was du damit machst, ist quasi nicht mehr E-Mail.
Genau. Es ist quasi kein E-Mail. Also es ist E-Mail-kompatibles IM, habe ich das jetzt betitelt so für mich. Mhm. Und das finde ich halt, also dadurch, dass du sprichst halt mit dem Service von hey.com kein IMAP zum Empfangen, sondern du sprichst halt über deren HTML-Schnittstelle da, die da gebaut haben. Und deswegen kannst du auch nur deren Clients benutzen. Und du bist an deren Clients gebunden.
Das ist wahrscheinlich auch eine große Rails-Anwendung, wenn es von
100 Pro. Ja, eben, wenn es von DHH kommt, dann muss es ja Rails sein. Das ist ja, das kann gar nicht anders möglich. Beziehungsweise halt, die Firma heißt, glaube ich, hier heißt die immer noch 37 Signals oder heißt die mittlerweile Basecamp? Da bin ich mir gar nicht sicher. Ist eigentlich auch egal. Jedenfalls haben die das eben gemacht. Und das finde ich auf der einen Seite nicht ganz so geil. Und auf der anderen Seite, was ich nicht ganz so geil finde, ist der Preis. Ich habe kein Problem damit, für einen Service zu bezahlen. Und ich habe auch kein Problem damit, an sich, was die veranschlagen, mit dem $99 pro Jahr für was bezahlen, wenn das gut ist und ich darauf aufbauend das brauche und das überall benutze, dann finde ich das einen völlig angemessenen Preis. Was ich lächerlich finde allerdings, sind diese Vanity-E-Mail-Adressen mit Sonderpreisen, die haben. Wenn du bei denen eine zwei- oder eine dreistellige Adresse haben möchtest, dann musst du den, genau, also du kriegst immer eine hey.com-Adresse und wenn du eine dreistellige, drei Buchstaben at hey.com haben möchtest, zahlst du plötzlich $350 im Jahr und wenn du eine zwei Buchstaben-Adresse haben möchtest, zahlst du $999 im Jahr. Und deren Begründung ist, because we can. Und das finde ich hochgradig lächerlich. Ich meine, klar können die das machen. Jedem ist es frei, sein Business so zu gestalten, wie sie möchten. Aber ich finde das einfach nur nutzerfeindlich auf der einen Seite. Und also das ist einfach nicht, das wirkt wie ein Shakedown. Und zwar genau das, worauf wir da gleich an einer Stelle zu sprechen kommen.
Weißt du noch, als wir mal am ASCII saßen und uns irgendwie lustige Top-Level-Domains angeguckt haben und die haben alle so 25 Euro gekostet und dann war mal eine dabei, die 50 Euro gekostet hat. Da gibt's irgendwie Kaffee und Coffee und Bar und Sexy und Rocks und dann gab's Rich und das hat einfach mal $1,000 gekostet anstatt 25
ja, oder so. Das ist ja Signaling. Also genau das ist es. Es ist alles Signaling. Du kannst mit einer kurzen Vanity-Adresse drauf zeigen, haha, schau mal, ich bin reich. Und genau darum geht's ja. Aber dass du, also ich finde den Preis einfach hochgradig unangemessen. $1,000 im Jahr für eine nicht mal ganz E-Mail-Adresse zu verlangen, finde ich daneben. Aber wie gesagt, können die ja machen, wenn sie wollen. Die sind völlig freigestellt.
Ich würde dann stattdessen eher noch einen anderen Dienst nehmen und dann URL, also was hier Weiterleitung noch davor schalten, damit ich dann irgendwie meine eigene Domain haben kann oder so.
Ja, ich meine, jeder kann sich seine eigene Domain kaufen und zahlt einen Bruchteil davon.
Genau.
Kannst ja auch eine .rich-Domain kaufen und Hendrik is.rich kaufen und dann hey@hendrikisrich.com
Ich kann auch die Nick von Rich verklagen und sagen, mein Nachname ist Rich. Ich will gefälligst.
Ja, ich weiß nicht, ob die Klage durchgeht.
Richie,
aber ich finde das ein bisschen lächerlich. Aber das ist ja immer noch nicht das Debakel gewesen an der Stelle. Das Debakel, was die hatten, war, dass die eine App. Also die dadurch, dass sie ihre Kunden ja an ihre Apps binden, brauchen die halt auch Apps auf deinen Plattformen, unter anderem auch iOS, was sicherlich eine recht große Plattform für die mit ist.
Ach ja, das war das Thema, was ich gehört hatte.
Genau, und Apple hat halt die App, ich glaube, in der ersten Version zugelassen und mit der zweiten Version wieder rausgenommen, weil Apple meinte, das entspricht halt nicht den aktuellen App Store Guidelines, weil du startest die App und ohne Account kannst du da halt nicht weitermachen. Du musst dich einloggen und du kannst dich nicht registrieren in der App, weil du dann dementsprechend auch zahlen müsstest für einen neuen Account. Und Apple möchte das halt, wenn du keine sogenannte Reader-App bist, die für die Sonderregeln an der Stelle gelten, musst du über In-App-Purchases von Apple gehen und dann musst du Apple 30% davon abdrücken. Und wenn die $1,000 von einem Kunden wollen, kann ich sehr voll gut verstehen, dass sie nicht 30% davon an Apple abtreten wollen. Generell 30% von allem. Und
man, das ja, ist, also das ist nicht 30% Geld, Modell von Apple ist auch schon manchmal ein bisschen fragwürdig, oder?
Ja, ich habe letztens erfahren, dass die 30% tatsächlich so ein bisschen der Industry Standard sind. Wenn du mal über, gerade in der Spielebranche über die diversen Plattformen gehst, das sind überall 30%. Also es ist gar nicht so untypisch. Ich weiß gar nicht, wie es bei Google ist im Play Store. Wenn jetzt mal, ich weiß nicht, ob es da Sonderregeln gibt. Apple hat ja auch ein paar Sonderregeln für große Firmen, was ich absolut fragwürdig finde. Also große Firmen zahlen oftmals nur 15%. Aber diese 30% finde ich auch absolut maßlos und übertrieben. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich sehe auch absolut ein, dass Hey das nicht möchte. Und Apple sagt halt, nö, ihr müsst das aber machen. Ihr müsst es uns bezahlen, sonst kommt eure App nicht in den Store. Weil ihr seid halt keine App, für die Sonderrechte gelten. Ihr seid keine Reader-App, in Anführungsstrichen. Deswegen habt ihr keine andere Wahl. Ihr müsst das machen. Punkt. Und die App darf nicht in den Store, ohne das zu tun. Und da weigert sich Hey aber, das zu tun. Und DHH spricht halt öffentlich von mafiösen Taktiken von Apple. Also ich finde, seine Rhetorik ist ein bisschen arg fragwürdig an der Stelle. Und dass das halt ein Shakedown ist, was ich besonders lächerlich finde, gerade in dem Kontext, dass er halt was die für Summen von ihren Nutzern verlangen. Und
es gibt diese Webseite, die er dann irgendwann gepostet hatte, die heißt ausgesprochen oder auch wirklich ausgeschrieben youdownloadtheappandituddosntwork.com. So eine Liste von wo sie mal sagen, hier, hey, wurde abgelehnt, weil, also es Apps, die, zumindest hast du hier eine Liste von, das steht hier oben drüber, zumindest hast du hier eine Liste von Apps, ob sie angenommen wurden bei, von Apple oder nicht. Die oberste ist, hey, das wurde abgelehnt, und dann kommt aber Netflix, wurde bezahlt, damit es überhaupt funktioniert. Da steht nämlich auf dem Startbildschirm, trying to join Netflix? You can't sign up for Netflix in the app. You know it's a hassle. We know it's a hassle. After you're a member, you can start watching in the app. So kannst also.
Ist auch schon so eine Apple-Regel. Du darfst auch nicht auf dem Bildschirm Leute zu deinem externen Registrierungsprozess schicken, sondern du darfst halt nur sehr vage ansprechen. Das ist auch ein bisschen sehr.
Das ist schon weird. Strange, ne? Dann als nächstes hast du GitHub, die funktioniert auch nicht, ohne dass du, na gut, du musst ja nichts zahlen, aber funktioniert auch nicht, dass du, ohne dass du da ein Konto hast, dann Google Docs, Fastmail und dann.
Genau, gerade Fastmail ist halt interessant, weil Fastmail genau in dieselbe Richtung wie Hey geht. Es ist halt wahrscheinlich Apple damals nicht aufgefallen beim Review, dass Fastmail auch exakt auf dieselbe Art und Weise dagegen verstößt, gegen diese Regel. Fastmail ist halt auch eine E-Mail-App. Es ist halt offenes E-Mail, also du kannst es, also Fastmail, die hostet bloß dein Mail. Genau, es ist wirklich E-Mail. Ich bin auch froher, glücklicher Fastmail-Kunde. Also ich hoste meine E-Mail über Fastmail schon seit vielen Jahren mittlerweile und finde es auch wirklich toll. Aber die App ist halt, die App musst du nicht nutzen, runterladen für Fastmail. Du kannst halt, weil es halt E-Mail ist, auch einfach andere Mail-Clients nutzen. Aber es hat halt genau dasselbe Problem. Du lädst die App runter und du brauchst halt ein Fastmail-Konto und du musst dich mit dem einloggen. Und wenn du kein Fastmail-Konto hast, dann kannst du nichts tun. Du musst auf die Seite gehen und dir vorher ein bezahltes Konto klicken. Und erst dann kannst du dich dort einloggen. Und wirklich exakt dasselbe Ding eigentlich, an dem Hey gescheitert ist. Und ich meine, ich will Apple echt nicht verteidigen. Und ich hatte auf Twitter schon was leicht Widersprüchliches, nicht widersprüchlich, sondern was ich mittlerweile ein bisschen anders sehe, gepostet, dass ich Hey an der Stelle nicht, also das Problem an deren Stelle nicht einsehe, weil ich zu der Zeit der Meinung war, dass ich nicht möchte, dass Apps eigene Bezahlstrategien haben können, weil man ja dann Apps hat, jede zweite App, die dann plötzlich will, dass du deine Kreditkarteninformation einträgst. Und ich finde es aktuell sehr angenehm, dass wenn ich ein Abo abschließe in der App oder generell auch nur einen Single-In-App-Purchase mache,
ja, das ist
dass das alles über meine Apple-ID abgerechnet wird.
Das ist halt Convenience für dich, aber damit sind halt es ist halt Apple genau das. Es sind die übelsten Gatekeeper für die gesamte gesamte Industrie.
So. Ich sehe auch das mittlerweile ein bisschen anders, dass das Apple halt wirklich dadurch es schafft, dass Apps halt mehr Friction dem Nutzer gegenüber haben und sich schlechter verhalten im Großen und Ganzen, als
also
sie es tun könnten auf der Plattform.
Es gab ja auch genügend Beispiele, in denen Apple irgendwie eine App unterdrückt hat, weil sie schon in der Schublade eine eigene Alternative hatten. Dann haben sie irgendwas, was bereits existierte, dann durch ein eigenes Produkt gekillt.
Okay, so Sherlockings passieren ja immer wieder und das wird ja, also das passiert ja wirklich, dass das Apple eigene Services rausbringt, die existierende Businessmodelle kaputt machen. Und das würde ich Apple nicht vorwerfen, aber die haben, glaube ich, noch nie, also zumindest kenne ich gerade kein Beispiel, wo sie jemandem das vorher schon den Riegel vorgeschoben haben. Ich
freue mich schon
oder auch im Nachhinein. Also ich habe gar kein Beispiel parat. Also explizit für den Fall, dass Apple halt deine eigene Sparte aufgemacht hat oder schon aufgemacht hatte und dann im Vor- oder im Nachhinein gesagt hat, nee, das darfst du nicht mehr, wir können das besser.
Das
kommt mir gerade ein bisschen komisch vor.
Also ja, dass du das nicht mehr darfst, haben sie, glaube ich, fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein. Aber
es gibt ja so oder so, ist Apples Review-Prozess natürlich nicht einheitlich und der ist arg flawed. Ich hatte bisher das Glück, dass ich noch nie dagegen gelaufen bin. Ich habe bisher die einzige App von mir, die jemals abgelehnt wurde, war ein iMessage-Sticker-Pack mit Gesichtern von mir selber als Sticker. Oh, da haben sie mir gesagt, die darf nicht in den Store, weil ich nicht signifikant genug bin. Fand ich ein bisschen traurig. Aber
deswegen machen wir jetzt diesen Podcast, Kilian.
Genau, ich muss einfach bekannter werden und dann kann ich diese App irgendwann nochmal pushen, das Kilian-Sticker-Pack. Aber oh, ja, ansonsten hatte ich bisher Glück, aber viele andere Leute haben halt immer wieder Probleme und das Review-Team macht halt auch viel Scheiß. Die machen mal random Entscheidungen, wo du einfach dieselbe App nochmal submittest und dann geht's plötzlich. Oder es geht nicht mehr, einfach derselbe Bild, der auf dieselbe Art und Weise funktioniert. Oder Leute hatten Probleme generell mit In-App-Purchases, wo das Review-Team gesagt hat, ja, die In-App-Purchase geht aber nicht. Und dann hast du den Bild nochmal submittet, weil die haben alles getestet lokal und sich an die Docs nochmal gelesen und alles genauso gemacht, wie man es machen kann. Nochmal hochgeladen. Geht immer noch nicht. Nochmal hochgeladen. Geht immer noch nicht. Nochmal hochgeladen. Ah, es geht. Und es war einfach exakt derselbe Bild immer wieder. Und wahrscheinlich ist das Review-Team einfach selber an irgendwelchen Problematiken im Betriebssystem gescheitert, ohne es zu merken. Und das ist halt lächerlich. Oder andere Leute scheitern daran, dass das Review-Team, das finde ich das Beste, dass das Review-Team sagt, das geht nicht, deine App widerspricht gegen die Guideline, schickt dir Screenshots von deiner App, aber es ist nicht deine App, sondern eine andere App.
Ja, das sind halt auch
Menschen. So, ja, klar, natürlich machen die auch Fehler, aber das ist halt kein einheitlicher Prozess. Und dieser Prozess ist schon immer scheiße und kaputt. Mhm. Und die machen halt auch schon immer Fehlentscheidungen. Und du musst halt dagegen ankämpfen. Ja. Und das ist halt, das ist Kacke, das sehe ich absolut ein. Da fehlt auch, da habe ich jetzt auch keine Aber mehr. Das ist Kacke.
Da fällt mir eine Geschichte ein, weil du gesagt hast, die Leute haben einfach das Gleiche immer wieder eingereicht und dann wurde es irgendwann angenommen. Also das ist ja ein Verfahren, das auch in anderen Branchen so gang und gäbe ist. Ich weiß, dass ein Bekannter von uns beiden bei der Übergabe seiner Doktor, nach seiner erfolgreichen Verteidigung seiner Doktorarbeit auch noch so einen Preis bekommen hat was war denn das? Triple redundant submissions oder sowas in der Akademie, also in Academia, weil er einfach Papers einfach unter unterschiedlichen Namen immer mal wieder eingereicht hat, damit er das irgendwann durchbekommen hat. Und eine ähnliche Geschichte gibt's auch von Fool's Garden. Kennst du Fool's Garden? Das sind die mit Lemon Tree, dieser Song.
Ah, ach so, ja.
So, genau. Und die hießen aber gar nicht ursprünglich Fool's Garden. Die hießen, die hatten 25 andere Namen, weil sie dieses Lied irgendwie bei unterschiedlichen Studios immer wieder unter anderen Bandnamen eingereicht haben. Das ist irgendwann wurde das angenommen und haben sie sich gedacht, ach scheiße, dann heißen wir jetzt halt Fool's Garden. Ja. So kann man es auch machen.
Krass.
So, aber jetzt davon abgesehen, dass die sich irgendwie mit Apple und deren Bezahlmodell überworfen haben, also Apple ist so ein bisschen fishy, weil die Gatekeeper sind und selber entscheiden, was sie durchgehen lassen wollen und was nicht und weil sie inkonsistent sind und Hey hat sich jetzt nur darüber aufgeregt, dass sie eine App haben, wo du bezahlen musst und das nicht durchgegangen ist, aber was ist denn jetzt das eigentliche größere Problem bei Hey?
Ja, das größere Problem ist, dass sie ihre App nicht in den Store bekommen und Apple ihnen aktuell ihr Business kaputt macht. Das ist das Debakel, um das es geht. Hey weigert sich, das anzupassen und die 30% an Apple abzudrücken, was ich verstehen kann. Und Apple weigert sich, haben sie sogar öffentlich gesagt, Statements gepublished, das anders zu machen an der Stelle. Und also ich kann das nur mit dem Gedanken, dass ich das halt auch nicht nachvollziehen, dass das Apple. Also es gibt zwei Gründe, warum Apple das macht. Es gibt diesen ganz großen Grund von wegen, Apple verdient da sehr gut daran, 30% zu nehmen. Und das ist ein riesen, das sind gigantische Beträge, die da der Apple zugute fließen. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man das nicht einfach einstreichen möchte als Firma. Logisch. Ich meine, das ist viel Geld, was da kommt. Und auf der anderen Seite kann Apple halt auch argumentieren, dass sie halt versuchen, den Endnutzer zu schützen. Und so ein bisschen sehe ich das auch ein. Das war auch das, was ich auf Twitter geschrieben hatte. Wenn meine Mom macht sie häufiger, mich anruft und sagt, da ist gerade auf meinem Handy eine App gewesen, die hat gesagt, ich zahle da jetzt Geld für. Was bezahle ich da jetzt schon dafür? Hast du da ganz explizit dieses Pop-up gesehen von wegen, du zahlst jetzt dafür und hast deinen Daumen auf den Sensor gelegt? Nein. Oh, dann zahlst du auch nicht dafür. Und das ist halt sehr angenehm zu wissen, dass es halt diesen Sicherheitsfaktor da gibt. Und dass man auch nachschauen kann, wo die Abos sind. Ja, aber ich meine,
wenn du mal nicht aufpasst und dann plötzlich, okay, drückst einfach mit deinem Daumen auf den einen Button auf deinem Telefon, gehst, dann hast du plötzlich über den App Store bezahlt. Das ist schon ein bisschen scheiße, oder?
Ja, aber du kannst es. Fliegt gerade was rum. Ja, aber du kannst es sehr einfach wieder canceln, weil die halt alle durch den App Store laufen und im App Store hast du eine Auflistung all deiner Abozahlungen. Und du kriegst von Apple auch noch mal eine E-Mail, die der Provider halt potenziell dir nicht geschickt hätte. Und du kannst halt auch sehr einfach das canceln. Ja, und was ich halt sehr gut finde, ist, der Service kriegt gar nicht deine Bezahldaten. Und dass das Bezahldaten nicht sicher gestort werden und immer wieder verloren werden, wissen wir ja.
Ja, gut, okay, dass ich aber natürlich nicht meine Kreditkarte oder sowas weitergeben möchte oder sowas, das ist klar. Deswegen gibt's auch sowas wie PayPal oder das ist schon, dass die da.
Ja, man hat auch wieder Probleme. Alles ist halt irgendwo kacke. Aber so ist es zumindest an der einen Stelle zusammengeführt und ich kann das besser als Kunde managen. Also ich sehe es, ich hätte für mich, ich habe jetzt auch kein Business an der Stelle, wo ich Milliarden versuche zu verdienen, wo ich dann 30% an Apple abdrücken müsste. Aber an der Stelle sehe ich das mehr ein, dass das auch praktisch für die Kunden ist. Aber gleichzeitig, ich verstehe es auch absolut, dass das kacke ist und zu schlechteren Apps auf der Plattform führt. Und ich meine, es ist kacke einfach, dass die Kindle-App, ich nutze sehr gern die Kindle-App auf meinem iPad. Mein iPad ist quasi einfach nur ein fancy Kindle, auf dem ich Bücher lese. Und ich kaufe die sehr gern bei Amazon, einfach nur, weil es super bequem ist für mich. Und ich kann die in der Kindle-App aber nicht kaufen, weil Apple das Amazon verbietet, weil Amazon uns 30% der digitalen Einkäufe an Apple abtreten müsste. Und das wollen die natürlich nicht. Deswegen kann ich keine Bücher aus der Kindle-App kaufen und muss die über die Webseite kaufen und dann werden sie in der Kindle-App runtergeladen. Und das führt halt einfach dazu, dass ich eine schlechtere App habe auf der Plattform, weil Apple diese Bestimmung da drin hat. Und das ist halt auch kacke. Natürlich hätten wir, wenn mit Apple das lockern würde, Spam-Apps, die, ich meine, es gibt aktuell solche Ausmalbücher-Apps, die nach 3 Tagen Trial dir $50 die Woche berechnen wollen. Diese Apps existieren einfach nur, um Leute abzuzocken, die dann darauf reinfallen, dieses Abo abschließen. Und die hätten wir wahrscheinlich noch effizienter, wenn wir die Möglichkeit haben, diesen Apps direkt Kreditkarten-Details zu geben. Aber vermutlich hätten wir mehr bessere Apps als ein Übermaß an beschissenen. Glaube ich einfach mal, wenn Apple das anders machen würde.
Ja, du musst auf der anderen Seite kann man natürlich auch einfach. Muss ja bloß mal den App Store von Apple und den Play Store von Google nebeneinander halten, dass da für Rauschen besteht.
Ja, ich meine, beide haben eine unglaubliche Menge an Bullshit.
Ich habe mal geguckt, es gibt immer noch den Kindle Paperwhite. Ich überlege, eigentlich müsstest du doch auf so einem Papier-Display lesen, auf so einem E-Ink-Display, oder? Anstatt auf einem iPad.
Also ich finde, dass das Kindle auch ein angenehmes Gerät, aber mein iPad finde ich angenehmer. Weil, also ich mache darauf offen wirklich nicht viel mehr als Bücher lesen und ein bisschen im Web zu surfen und PDFs anzuschauen. Aber alles, was auch nur einen Hauch über Buchlesen hinausgeht, macht das iPad halt 1000-mal besser als Kindle.
Wir hatten mal so ein PDF
anschauen.
Wir hatten mal so ein Angebot von der Firma, dass wir uns irgendwie, dass wir irgendwie ein Kindle und dann irgendwie so und so viele Tech, also Fachbücher von der Firma bekommen könnten. Auf dem Kindle. Und das habe ich dann, haben wir auch so ein bisschen untereinander überlegt und haben wir geschaut, ein Fachbuch auf dem Kindle lesen, ich meine, du hast ja da ein geforstes Layout, du hast vielleicht Grafiken, du hast vielleicht bei uns Quelltext drinne und dann brauchst du schon Farbe und ein bisschen höhere Auflösung, deswegen ist es nicht so geil. Ich hatte mal ein Kindle, so einen von den allerersten, als die noch 5 Buttons unten und überhaupt kein Touch-Display hatten, der war der allergeilste. Dann hatte ich mal von meinem Vater irgendwie so ein Touch-Kindle in der Hand gehabt. Das ist einfach, du kannst den Daumen nicht mehr auf, oder den Finger nicht das mehr auf den Text geil, legen. Dass du
das auf dem Display halten konntest damals.
Ja.
Ich hätte noch, dass das eins der ersten, wo du halt, also nicht mehr das weiße erste, sondern das danach, wo du immer noch eine Tastatur unten hattest, eine Hardware-Tastatur.
Genau. So ein graues, was auch aussah wie Star Trek Next Generation, so ein bisschen. Das konntest du noch ein bisschen hacken, dann gab es irgendwie das eine Anleitung, wie du dann über SSH drauf kommst und dann deine eigenen Bildschirmschonerbilder einrichtest oder sowas.
Ich glaube, ich habe so ein Paperwhite hier daheim rumfliegen und wolltest mal an die Wand hängen, einfach nur als ein Statusmonitor, wo Busabfahrten und Wetter drauf hängen, weil das ist ja schön an dem E-Ink-Display. Es ist quasi einfach nur noch ein E-Ink-Display, weil es ja wirklich kaum noch drumherum irgendwie Buttons hat.
Ja, und was ist jetzt bei FYI?
Achso, das ist einfach so eine witzige Antwort auf hey.com, by.fyi. It's 2020 and we need to talk about email. Fuck it. By is the first email service to automatically respond with an insult and then delete every email sent to you.
Nice. Das ist einfach
eine kleine Verarsche von hey.com. Du kannst tatsächlich da auch eine E-Mail kaufen. Ich weiß nicht, ob du dann am Ende wirklich eine Alias bekommst oder so. Ich wollte no reply at by.fyi.
Das war schon, unten schon drin, das gab's schon.
Ach so,
wo? Es war, glaube ich, irgendwo aufgelistet, dass das
Ich konnte es noch kaufen.
Ja?
Aber meine Kreditkarte hat es nicht angenommen.
Die Questions halt das Geld, need help, bekommen. Email us at noreply at buy.fyi. Oh, steht ganz unten.
Dann hat es einfach nichts validiert. Wahrscheinlich kriege ich auch keine Adresse. Aber okay. Wenn du dich durch die Form durchklickst, kannst du einfach nur einen Geldbetrag auswählen und der wird dann gespendet an Black Girls Code. Und das fand ich toll, wollte das machen. Aber meine Kreditkarte nimmt es nicht an und ich weiß nicht wieso. Aber ich finde die Idee witzig. Das ist eine coole
Webseite. Da ist unten steht ein Counter. 932 E-Mails avoided. 933. Cool, da kannst du immer mal
refreshen. Ich finde es auch schön, diese Tweets, die sie unten stehen haben, so als Recommendations. Und einer meinte, ich habe mich angemeldet und musste denen nur meine Gmail-Login-Daten schicken. Und habe dann gemerkt, ich konnte mich bei meinem PayPal nicht mehr anmelden. Habe die angefragt und der Support meinte, das hat seine Richtigkeit. Das ist der Demigrationsprozess. Finde ich schön.
Okay, also E-Mail ist endgültig tot.
Nein, E-Mail ist toll und lebendig und E-Mail soll nicht sterben. E-Mail ist das einzig erfolgreiche dezentrale Protokoll, was wir haben. Und egal, was Moxie auf dem Kongress erzählt, von wegen E-Mail ist eh nur Gmail, das stimmt nicht.
Ja, aber dann könnten wir wirklich mal ein neues E-Mail-Protokoll irgendwie. Da wäre es nice, wenn dann müsste dann so ein Player wie, was weiß ich, wir haben eine globale Katastrophe und Google und Apple müssen sich zusammentun, um jetzt das Protokoll von E-Mail endlich mal zu modernisieren.
Ja, was willst du denn modernisieren? Wenn es dir wirklich bloß um das Client-Protokoll geht, da gibt es schon Möglichkeiten, also Fastmail hat da unter anderem, ich glaube, mitentwickelt oder selbst entwickelt, etwas, das nennt sich JMAP, das ist quasi IMAP over JSON. Das ist eine Möglichkeit, das zu modernisieren. Und das finde ich auch ganz schick. Ich weiß gar nicht, ob der Fastmail-Client sogar direkt JMAP spricht. Kann sein, aber sie schaffen halt IMAP deswegen nicht ab, sondern es ist halt zusätzlich eine Sache, die du haben kannst.
Ja, aber das können dann wieder nicht zwangsläufig alle Clients und
natürlich nicht. Das kann quasi gar kein Client aktuell. Aber ich meine, irgendwo muss man anfangen. Und sie, wie gesagt, sie schaffen ja nichts anderes ab dafür. Sie versuchen bloß moderne Sachen ins Spiel zu bekriegen damit.
Stimmt, auf jeden Fall. So.
Genau, ansonsten können wir ja bei Matrix weiter pushen, bis das alle haben und dann schaffen wir E-Mail ab und machen E-Mail über Matrix. Eine E-Mail ist ja auch nichts anderes als eine längere Nachricht.
Mal gucken.
Eine HTML also möglicherweise formatierte.
Bei Matrix fehlen mir noch so ein paar Funktionalitäten und ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir Matrix dann jetzt weiter pushen, dann haben wir irgendwie 20 Jahre später nochmal XMPP neu erfunden, plus dass es nicht mehr auf XML, sondern auf REST basiert, was mittlerweile auch schon nicht mehr so wirklich aktuell ist.
Nee, also Matrix macht jetzt schon ein paar Dinge ein bisschen anders. Ach, so ein paar Sachen anders. Grundlegend ist es schon sehr ähnlich, das stimmt schon. Aber gut, es ist halt auch IM. Aber Matrix will auch an sich mehr sein als IM. Matrix ist ja eigentlich nichts anderes als eine Eventually Consistent JSON Database, die halt zufälligerweise ganz praktisch ist. Es ist
nicht wirklich Instant Messaging, also gerade bei manchen
muss genau, ich schon es ist es ist mehr, genau das, es ist mehr eigentlich wirklich bloß eine Eventually Consistent Database, wo du halt Blobs zusammenschickst, die gemerged werden und dann diese Chain wieder rausgesinkt wird.
Auf jeden Fall. Hast du mal Matrix, das haben wir auch regelmäßig in den Folgen, hast du mal dieses wirkliche Peer-to-Peer-Matrix ausprobiert?
Das Peer-to-Peer-Matrix habe ich bisher bloß mal in Demo von gesehen, aber noch nicht selber ausprobiert, nee.
Wie bist du da erreichbar? Über was?
Ja, das ist halt die Frage. Da hatten wir letztens auch, glaube ich, eine Unterhaltung im Akkumulierbar-Channel, wenn ich mich nicht täusche, wie man das genau auch skalieren kann. Da war ja die Debatte, wenn du 1000 Leute, die alle P2P nutzen, die also quasi ihren eigenen Home-Server direkt an ihrem Client hängen haben, wie man sowas hinkriegt, dass die halt sauber verteilt werden, die Nachrichten zwischen 1000 Teilnehmern. Und keine Ahnung.
Ach so, wenn du eine Mailbox hast, wenn du einen Channel hast quasi.
Genau, 1000 Leute in einem Channel und jeder ist ein Peer-to-Peer-Client. Also jeder hat seinen eigenen Home-Server.
Ja,
deswegen. Und der Home-Server läuft auf deinem möglicherweise Mobilgerät und muss halt mit allen anderen reden und Nachrichten quasi an alle anderen schicken.
Du hast vor allem dann mehrere Home-Server selber, weil du hast eins auf deinem Telefon und eins auf deinem Tablet und eins auf deinem Laptop.
Potenziell, so. Klar.
Ja, deswegen denke ich, dass das nicht unbedingt skaliert. Es wäre cool, wenn sowas entweder von irgendeinem lokalen, was weiß ich, deinem lokalen Chapter vom CCC betrieben wird oder wenn es auf deiner Fritzbox läuft oder sowas.
Ich finde auch sinnvoller, das nicht auf dem Client laufen zu haben, weil beziehungsweise oder nur auf dem Client laufen zu haben, wenn es wirklich auch, also die aktuelle Form von Matrix ist ja sehr Home-Server zentral, also dein Account, deine Matrix-ID hängt an deinem Home-Server und die ist nicht, also multiple Accounts auf verschiedenen Home-Servern haben nichts miteinander zu tun. Die können nicht synchronisieren, die können nicht aufeinander verweisen, da ist halt aktuell gar nichts. Es ist geplant, dass du auch Aliaser auf anderen Home-Servern anlegen kannst, die auch dann Daten weiterleiten, aber so wie es aktuell ist, wenn du dann quasi den Home-Server an deinem Gerät hängen hast, also in dieser Peer-to-Peer-Form und deinen Client wegwirfst, dann ist da alles mit verschwunden. Ja. Und mir gefällt es mehr, wenn der Client halt wirklich ephemeral ist an der Stelle und ich den Client in den Teich werfen kann, mein Handy, und keine Daten verloren
gehen. Wirklich Peer-to-Peer aus dem Client rauszumachen, das kannst du als Proof-Concept nehmen oder als für bestimmte Use-Cases, wo du mit jemandem kommunizieren willst, ohne dass du wirklich traceable bist oder sowas. Als es gab ja mal diesen Tor-Netzwerk basierten Chat-Client, der hat man irgendwann mal erwähnt. Wirklich pragmatisch ist es auch nicht unbedingt.
Ja, oder wenn halt Daten synchronisiert werden zwischen den einzelnen Clients, sauber auf irgendeine.
Genau, wenn du sagen kannst, das Ding ist komplett eigenständig, aber es sorgt halt mit diesem anderen Ding dafür, dass beiden jetzt, und du musst ja bloß wissen, wer war es als letztes Mal online, dann hat der halt gewonnen und dann ist die Synchronisation vielleicht relativ einfach oder so.
Genau, also sowas existiert halt aktuell nicht, aber mit sowas könnte man halt das dann schicker machen.
Cool. So, haben wir Matrix für diese Folge jetzt auch mal kurz besprochen. Was gibt's denn sonst noch? Ich habe gesehen, es gibt jetzt irgendwie so einen Bookmarking-Service für Social-Media-Geschichten. Das heißt irgendwie Lada.io. Es kostet aber Geld. Hast du dir das mal angeguckt?
Ich habe es mal kurz reingeschaut, aber ich zahle schon für mein persönliches Hosted Dev0 bei pinboard.in, wo ich Dinge reinschmeiße und nie wieder anschaue. Da brauche ich nicht noch ein Dev0 für.
Ach ja, Lada ist, sorry, nicht Social Media, das ist Bookmarking for Developers, wo du irgendwie GitHub-Repos sortieren und taggen kannst. Und das macht Pinboard-In auch und dafür bezahlst du bereits Geld.
ja, Pinboard ist generell so, wenn du Delicious noch kennst,
ja,
eher so ein Klon davon, einfach quasi Bookmarking mit ganz vielen Tags, und wenn du dafür Geld bezahlst, dann wird auch zu dem Zeitpunkt des Bookmarkens noch ein Snapshot der Seite gespeichert, den du dir später nochmal anschauen kannst, wenn die Seite nicht mehr existiert oder wenn du einfach nur zu diesem Zeitpunkt das haben willst, ja, also quasi das, was archive.org auch macht. Und da hängen halt schon, boah, da müssen wir mal reinschauen. Ich glaube, der hat sogar stehen in den Settings der Entwickler, wie viel Speicherplatz der für dich schon veranschlagt. Ach, aktuell nur paar Gigabyte, ist ja gar nichts.
Du hast ein paar Gigabyte bei denen.
Genau. Aber ich weiß von ein paar anderen, die das auch nutzen, die halt da schon, kannst du mal kein Screensharing bei mir anfordern?
Ich dachte, du zeigst mir das mal. Aber gut, okay, also dann sind es aber zwei grundlegend andere Sachen. Ne? Das eine ist, wenn ich jetzt mir Lader.io angucke, und das kostet, dann ist es ja quasi sowas wie Astral-App.
Ist das nur auf GitHub bezogen, oder was?
Ich nicht unbedingt, aber ich meine,
ach so, ich dachte jetzt bloß,
wenn es quasi von hier sind, als Beispiele sind jetzt hier erstmal nur GitHub-Repos verlinkt. So. Lader's Bookmarking for things on the web you'll need again. It's perfect for curating lists of libraries, tools and reference materials. So, es geht für GitHub, Stack Overflow. Ja, und das war's. Und du kannst es mit einem Bookmarklet aus dem Browser raus machen. So, naja, gut, okay, also. Ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Ich habe ein bisschen mit Astral-App rumgespielt, weil ich mittlerweile tatsächlich einen Überblick über meine GitHub-Stars verloren habe. Und das wäre schon schöner, wenn ich die irgendwie besser sortieren und irgendwie nachträglich nochmal angucken könnte. Wo ich die Stars ja eher als Likes und nicht als Bookmarks vergebe.
Ja, ich habe da auch jegliche Kontrolle drüber verloren. Ich finde es immer geil, wenn man irgendwas Cooles geschickt bekommt oder sonst wo findet auf Twitter oder vielleicht in der GitHub Timeline auf der Homepage sieht. Oh, das klingt ja super cool. Sie wie mit euch. Super cooles Projekt. Unbedingt merken, scrollst du hoch und der auf dem steht auf dem Button plötzlich Unstar. Hä?
Ich mir so, fuck.
Also hast du vielleicht schon längst gestar.
Und was ich manchmal mache, ist, dass ich das dann anstare und dann sofort wieder stare.
Haben wieder hoch zu pushen.
Damit es nochmal in der Timeline auftaucht oder sowas. Der Screenshot ist hier aber von Dezember 2016. Ja, also gut, okay. Ich weiß auch bloß, dass es irgendwie an mir vorbeigestrollt ist, weil es irgendwie auf Hacker News diese Frage stand, mit würdest du dafür bezahlen? Und mittlerweile habe ich aber den Hacker News Artikel dazu gar nicht mehr. Ich benutze immer noch sehr gerne Pocket.
Echt? Okay. Ich komme mit solchen Services einfach nicht klar. Für mich ist das wirklich bloß eine Müllhalde. Ich dump da wieder Dinge drauf und habe die Absicht, da reinzuschauen. So auch in meiner Pinboard-Queue, weil es ja auch, du hast auf Pinboard auch die Möglichkeit, Dinge als unread zu markieren. Und ich lege da echt viel rein, aber ich weiß, dass ich da nie wieder reinschaue. Das ist wirklich Dev Null quasi.
Na gut, okay, aber warum bezahlst du dann dafür?
Weil ich es mag, Dinge da reinzulegen. So, wenn ich das nicht habe, diesen Ort, wo ich Dinge reindumpen kann, dann ist meine Tab-Leiste noch länger. Und das geht einfach nicht.
Also ich mache das tatsächlich bei Pocket so, du hast es einfach ziemlich gut in Firefox integriert. Und dann ist es weg und dann kann ich mich trauen, den Tab zuzumachen. Da kann ich irgendwann tatsächlich mal rein? Wenn ich die Pocket Tablet-App aufmache, dann sieht es so ein bisschen magazinmäßig aus, wie das dann habe ich da diese Blogposts, die ich alle irgendwann mal lesen wollte, habe ich offen. Und ich lese den dann aber auch nie, weil ich mir meistens einfach bloß die Vorlesen-Funktionen mache. Und dann kriege ich diesen Artikel einfach von so einer Roboterstimme vorgelesen. Und auf die Art und Weise kann ich dann auch Blogposts, wenn sie jetzt nicht zu viel Quelltext enthalten, mir auch unterwegs mal vorlesen lassen, während ich irgendwie Fahrrad fahre oder sowas. Also das funktioniert für mich eigentlich ziemlich gut. Dann kriegst du dann doch diese Länglercherin und schmeiß ich auch manchmal so einen Spiegelartikel rein oder sowas. Oder irgendein, das geht für Deutsch und Englisch.
Das erinnert mich an diesen Service narrow.co.
Ja, genau, das ist das, was ich meinte, wo du irgendwie dir einen Podcast aus deinen eigenen Bookmarks erstellen kannst. Das meinte ich. Dann, wenn es fertig ist mit dem einen Artikel, liest sofort den nächsten Artikel vor. Das ist eigentlich ganz nice.
Das geht halt nicht so gut, wenn Code drin ist, was bei ziemlich vielen neuen Artikeln, die auf meiner Liste landen, der Fall ist. Aber für die anderen geht das sehr gut.
Da würde ich mir noch auch eine Optimierung wünschen, dass er dann irgendwie, keine Ahnung, auch Was zum Beispiel bei der App noch fehlt, ist, dass du in der App, wenn du auf Play drückst, dann hast du nur noch das Play-Interface. Dann kannst du nicht währenddessen den Artikel lesen. Da würde ich mir dann wünschen, dass ich dann nebenbei wirklich einfach den Artikel mal aufmachen könnte und sagen könnte, ah, guck mal, hier kommt gerade Code. Den gucke ich mir einfach so mal an beim Fahrradfahren.
Vielleicht könnte man das wirklich optimieren, dass das Ding halt zumindest Embedded GitHub sehr eindeutig erkennt. Und wenn ein Embedded GitHub-Snippet kommt, das gar nicht versucht vorzulesen, aber das halt dann wirklich anzeigt und die Stimme sagt, hier ist gerade Code. Mhm. Und dann kannst du halt wirklich in den Player schauen, wo das gerade angezeigt.
Das, ja, cool. das ist noch vielleicht so eine
Usability-Dings,
das fehlt noch, genau.
Ich habe gerade Lust, meinen eigenen Pinboard-Client zu machen, der das so ein bisschen schick aufbereitet. Vielleicht gehe ich das mal an.
Ich meine, man müsste relativ gut parsen können, dass da jetzt wirklich ein Codeblock kommt, weil da gibt es ja tatsächlich einen Tag für. Das wäre eigentlich, das müsste fast, warum machen die das nicht schon? Das ist viel zu einfach eigentlich.
Gut, wollen wir da mal langsam zu den Picks übergehen?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt lang genug gelabert. Was kannst du denn?
Was hast du denn feines rausgesucht?
Was ich? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen in die Liste hier geschrieben, so an Kulturtipps und wo man hinspenden kann und Videos und JMap und sowas. Ich hatte was Lustiges gefunden, was irgendwie momentan, oder zumindest vor 3-4 Wochen, als ich dieses Pad hier aufgemacht habe, gerade so rumging. Wir hatten ja über, wie hieß dieses Fisch-Aquarium-Sandspiel, was wir letztes Mal gemacht haben, Orb Farm. Wir hatten das letzte Mal über Orb Farm geredet, was so ein sandspielartiger Aquariumsimulator ist. Und was ich da in der letzten Folge schon bemerkt habe, ist, dass ich das lustig finde, dass die UI mit 98 oder ich glaube sogar mit 95 CSS gemacht haben. Und das ist quasi CSS, was deine UI aussehen lässt wie Windows 98. Und kurz nach der Sendung kam dann wieder das nächste raus, weil das gerade irgendwie in zu sein scheint. Jetzt gibt's LaTeX CSS.
Ah, das fand ich echt schick.
Da kannst du dann die Schriftart, ich wollte eigentlich mal nachgucken, wie diese Schriftart heißt, aber du kannst ja wirklich deine Webseite aussehen lassen wie so ein Standard LaTeX-Dokument. Sehr schick. Also ich habe jetzt einfach mal in die Liste geschmissen. Es gibt LaTeX CSS, 98 CSS, 95 CSS und XP CSS. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Hörerinnen, noch andere Beispiele für solche CSS-Themes, für irgendwelche Sachen kennt, dann sagt da mal bitte Bescheid.
Super cool. Genau, ich habe ein Projekt rausgesucht, das heißt PDF Archiver. Das ist eine Mac-App in erster Linie, gibt es auch als iOS-App, die ist aber nicht ganz so relevant. Und zwar, was ich schon sehr gerne, schon sehr lange mache, ist versuchen, jegliche Korrespondenz, die ich bekomme, also jegliche postalische Papierkrebs, der mit Post kommt, den einzuscannen, indem ich einfach ein Foto von mache mit passender Software, die da das optimiert gleich und das als PDF bei mir auf der Platte abzulegen. Und das ist sehr angenehm, vor allem wenn ein bisschen OCR damit mit drüber liegt, weil
kann ich auch
super die das funktioniert super gut.
Was ist denn, wenn du was dann geschreddert hast und dann brauchst du es plötzlich nochmal und dann kriegst du es nicht mehr geöffnet, weil es irgendwie falsch gescannt wurde oder sowas?
Also bisher habe ich keine falschen Scans. Ich sehe, was ich scanne und ich habe da eine Preview von und ich weiß, dass das lesbar ist und die Qualität ist genauso gut wie mit einem Flachbildscanner mittlerweile mit einer Handykamera. Also das ist einwandfrei. Das OCR ist manchmal ein bisschen zu wünschen übrig, aber das ist ja nur on top. Das ist ja
obfuskiert nicht mein Inhalt. Das ist ja tatsächlich auch bei vielen PDFs so, dass da irgendwie Text drin steht, der
aber genau, das ist einfach mit in die PDF. Genau, es ist embedded, aber ich sehe trotzdem den ursprünglichen grafischen Inhalt nach wie vor in der PDF. Und ich habe mir vor einer Weile, habe ich mal ein Projekt benutzt, das hieß Paperless. Das war so ein Hosted Django-Dings, wo du das alles drüber gemanagt hast. Das fand ich aber nicht ganz so geil und habe seitdem das alles bei mir direkt auf der Platte gelegt, einfach nur in ein paar Ordner. Und habe die einfach über den iCloud synchronisieren lassen, weil ich da gut vom Handy aus raufkomme. Ist quasi ähnlich wie die Dropbox. Da hast du einfach einen Ordner, der wird synchronisiert. Bloß, dass halt über Apple synchronisiert wird. Und da muss ich Dropbox-Ekel-Software nicht nutzen, weil iCloud schon da ist. Und ich kann auch zusätzlich noch ein paar Sachen nutzen, wie Finder-Tags, um die Dinge zu taggen. Und PDF-Archiver ist ein Liebhaberprojekt, was genau in diese Richtung geht und quasi genau das macht, was ich schon länger immer gesucht habe als App, dass du einfach eine App hast, die überwacht ein Verzeichnis und dann zeigt dir die Dokumente aus diesem Verzeichnis an, kannst da einfach schnell mal durchscrollen, kannst dem Tags noch mit dran kleben, einfach mit einer recht angenehm steuerbaren UI und den Namen durch ein festgelegtes Schema gleich mit schieben und dann legt er das in den anderen Ordner und archiviert die einfach pro Jahr in einen Ordner. Und das, finde ich, deckt sich genau mit dem, was ich bisher gemacht habe. Das Datei, der Namensformat ist noch ein bisschen härter, finde ich aber gut, weil dann ist es klar eindeutig. Die Tags hängen am Namen mit dran und werden auch mit als Finder-Tags vergeben. Somit kann ich überall danach suchen, ich kann das alles filtern und ich habe einfach alles sauber strukturiert. Und so kann ich das Zeug, wenn es per Post kommt, ein Foto von machen mit der Scanboard-App, die ich benutze, landet automatisch in dem Directory davon. Und wenn ich mal dazu komme, mache ich einfach auf dem Mac diese PDF-Archiver-App auf, die auch Open Source ist, von einem coolen Entwickler gebastelt wird, der sogar schon auf dem Kongress war. Das macht die App gleich noch mit viel sympathischer. Und der hat wohl die App, glaube ich, auch vor 3 oder 4 Jahren auf dem Kongress auch mit den ersten Prototypen entwickelt. Müsste ich hoffentlich auf dem nächsten Kongress, wenn der stattfindet, mal Hallo sagen, weil ich finde das Projekt sehr toll, macht genau das, was ich möchte und macht es sehr, sehr angenehm.
Hier ist so ein Sponsor-Badge. Hier ist so ein Sponsor-Badge, da steht receives 0.00 Euros a week. Kannst du also noch.
Traurig.
Aber per Libera
Pay. Ich habe die App gekauft, aber vielleicht soll ich dafür auch wirklich mal.
Aber die gibt's nur für macOS oder wie?
Genau, das ist eine macOS und iOS-App. Die iOS-App ist, wie gesagt, nicht so relevant. Mit der kannst du auch noch scannen. Das mache ich aber nicht über die App, sondern über Scanbot. Aber. Das ist toll. Ich finde das super.
Kannst ja der Vollständigkeit halber noch Scanbot verlinken.
Ist eine Idee.
Was ich lustig finde hier, Convention für die Tags. Capital Letters, Spaces and Language Specific Characters such as Ä, Ö, Ü und SZ will be removed for to maximize the file system compatibility.
Ja.
Ja,
ich meine, du hast es nicht drin, aber ich nutze jetzt das Zeichen sowieso nicht in Dateinamen, genauso nicht wie Leerzeichen. Also ich, keine Ahnung, mir gefällt das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich, was heißt gefällt nicht, ist eigentlich auch dumm.
Ich wüsste auch nicht, wann ich mal zuletzt etwas einen deutschen Namen gegeben hätte. Das ist irgendwie, passiert nicht mehr.
So, ich pledge direkt dir mal Geld auf. Libera Pay, das finde ich toll.
Der Entwickler. Ihr hört das hier als erstes. Okay, und jetzt sieht auch sofort jeder, wie viel du dem plätscht, weil du mich noch 0 auf dieser Liste hast.
Ach, scheiße.
Okay,
naja, ich mach mal eine kleine Contribution, das sind 25 Cent die Woche, vielleicht stocke ich das noch auf, aber ich habe die App ja auch gekauft.
Aber 25 Cent die Woche ist gar nicht mehr so wenig, das sind 12
Euro. 13 Euro im Jahr.
Ich habe hier einen Read. Der ist von Ende Mai noch, den habe ich da schon in meine zuvor Podcasten Liste geschmissen. Und zwar eine A Brief History. ECMAScript 4.
Oh, der kann keine Payments annehmen, sorry.
Habe ich deine Aufmerksamkeit wieder? Sorry, ich hätte vielleicht deine Geschichte zu Ende erzählen lassen müssen. Also ich habe schon hier auch was in meine Liste aufgenommen, und zwar als Pick, weil es einfach ein lustiger Read ist. ECMAScript 4, The Missing Version. Also vielleicht ist dir das nicht aufgefallen, aber jemand, der täglich mit JavaScript arbeitet, der weiß, das alte JavaScript ist ECMAScript 3 und das neue JavaScript ist mindestens ECMAScript 5. Also erst wurde es eigentlich erst ab 6 interessant, weil da gab es dann plötzlich Const und Let. Und aber bei 5 ist das erste Mal seit Jahren wieder was passiert. Ich glaube, sogar seit fast 10 Jahren oder 9 Jahren zum ersten Mal wieder was passiert. Warum ist so lange bei JavaScript in der Entwicklung nichts passiert? Und dieser Post, ECMAScript 4, beleuchtet das so ein bisschen. Es wurde nämlich jahrelang von diesem Standardisierungsgremium an ECMAScript 4 gearbeitet. Und ich habe das im Studium mal als Projekt gemacht. Da haben wir mal eine Flash-Anwendung gebaut. Das war ActionScript. Und ActionScript ist faktisch ECMAScript 4. Und ECMAScript 4 ist kein Subset von ECMAScript 5, denn dieser Standardisierungsprozess wurde abgebrochen und es ist nie wirklich released worden. Du kannst es dir allerdings als ActionScript ist es gelaufen. Und wenn du jetzt hier ein bisschen durchscrollst, dann siehst du da schon viele Sachen, die irgendwann auch in modernem JavaScript gelandet sind, aber auch Sachen, die zum Beispiel nie in JavaScript gelandet sind, zum Beispiel Typ-Annotationen an Funktionen oder allgemein Typing. Du hast halt schon ein Let-Keyword und du kannst sagen, etwas ist entweder Variable A ist eine Zahl oder ein String mit derselben Syntax, wie du es in TypeScript hast. Und das ist eigentlich ein lustiger Blast from the past, the JavaScript that could have been, ohne Transpilation, das allerdings leider nie in irgendeinem Browser gelandet ist.
Interessant.
Gab es auch schon Big Ints und es gab lustigerweise Packages, das lasse ich dann sehr Java-mäßig. Es gab auch bereits Module mit Import-Syntax. Das war halt genau das, wie es in ECMAScript dann, Quatsch, in ActionScript auch war. Und allein diese Syntaxbeispiele sich durchzurollen. Es gab übrigens auch E4X ist ECMAScript vor XML. Es war quasi auch, hier ist quasi schon JSX ist hier auch schon mit drinne.
Krass.
Genau, und das hat einfach so viel vorweggenommen und ist danach abgebrochen worden und es hat sich nie durchgesetzt. Und ist eigentlich witzig, weil da hätten wir sehr viele Sachen, die wir heute durch Transpilation kriegen, einfach direkt in JavaScript gehabt.
Wäre ein interessanter alternativer Zeitstrang auf jeden Fall.
Ja, und jetzt gibt's einfach Version 4 nicht. Das so als ein Pick von mir, schaut's euch mal
an. Aber es muss ja überall mal so sein. Alle haben so Versionsprobleme, ob jetzt PHP oder Perl. Nee, Perl hatte nichts. PHP.
Gab's nicht Perl 6, aber dafür kein Perl 5? Ach nee, keine Ahnung.
Das war doch das PHP-Ding. Es gab auch noch irgendwas anderes.
Bei PHP gab es 5 und 7. Da gab es, glaube ich, kein PHP 6, genau. Und Java hat sich irgendwann gesagt, wir lassen jetzt die Major-Version weg, weil es irgendwie Java 1.5 hieß, anderswo einfach Java 5 und 1.6 hieß Java 6 und irgendwann haben sie gesagt, wir lassen jetzt dieses 1. vorne weg.
Viele behaupten, bei Swift ist es immer genau andersrum. Swift implementiert seit Jahren die Major-Version, aber es ist, man soll es interpretieren als Minor-Version. So im Sinne von Swift 5 ist eigentlich Swift 0.5.
Ach so, weil es noch nicht mal fertig ist. Naja, aber das könnte man sich fast vorstellen, weil es immer so Breaking Changes sind, auch mitunter. Das sind ja schon ganz schöne Umbrüche und Verwerfungen, die da in Swift stattfinden, ne?
Sie haben ja seit ein paar Jahren den Grundsatz, keine Source-Breaking Changes mehr zu machen. Haben sie ja auch nicht. Aber die Breaking Changes sind dann alle einfach nur in den SDKs und du kannst dann Swift updaten und dann werden Dinge im SDK plötzlich anders behandelt und plötzlich hast du die genau
so viele Breaking Changes. Ich weiß auch nicht, ob das so eine clevere Idee war, dass sie jetzt plötzlich ABI-Stability eingebaut haben. Ich meine, das ist sinnvoll, weil viele irgendwie, es gibt halt sehr viel nicht freien Code in Swift. Aber die C++-Community leidet darunter, dass sie sich nicht trauen, ihre ABI-Kompatibilität zu brechen. Weil es viele Projekte gibt, die einfach auf Libraries aufbauen, die sie nicht mehr selber kompilieren können.
Und ich bin mal gespannt, inwiefern das wirklich zu Problemen führt. Also aktuell ist der Vorteil halt gewesen, dass Apple Swift shippen kann im Betriebssystem und jede App nicht mehr die Runtime selber bundeln muss. Sicherlich irgendwann zu Problemen führen.
Über was wird denn das eigentlich aktualisiert im Betriebssystem? Gibt es da irgendwie ein Package?
Über Betriebssystem-Updates.
Ach so, das ist dann, okay. Die SDK-Versionen werden dann quasi mit dem OS direkt zusammen ausgerollt.
Ja, dadurch, dass du eine stabile ABI hast, ist das halt relativ egal.
Und bleiben die alten Versionen da liegen oder funktionieren dann einfach gewisse Apps nicht mehr, wenn ich mein Betriebssystem update?
Na, du hast halt eine stabile ABI, das ist doch egal.
Du hast ja gerade gesagt, die SDKs brechen.
Ach so, ja, hängt davon ab, gegen welche SDKs du baust.
Ach so.
Du kannst, du hast die Backward-Compatibility eigentlich immer gegeben und du kannst aber jetzt, also du hast kein Problem, eine alte App auf einem neuen Betriebssystem zu bauen, aber du kannst jetzt nicht auf einem neuen Betriebssystem betreiben, aber du kannst jetzt nicht auf eine App, die für iOS 13 gebaut wurde, auf einem iPhone 5, nee, keine Ahnung, da läuft das wahrscheinlich sogar auch noch drauf, nee, nicht mehr, iPhone 5 ist zu alt.
Also was darf jetzt älter sein, die App oder das Betriebssystem?
Die App darf älter sein. Okay. Ich habe eine App im Store, die ist mit Swift 1.1 gebaut. Die habe ich seitdem nicht mehr angefasst. Das war auch ein Wunder, dass die überhaupt von Apple durchs Review gelassen wurde, weil damals gab es noch die schöne Regel, wortwörtlich stand da so, wenn du die App gebaut hast, damit sie deiner Mom gefällt, dann solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob die wirklich einen Mehrwert für die Allgemeinheit hat.
Die hast du extra für deine Mom gebaut, oder was?
Das nicht, aber die App macht halt nichts. Die App kann, der heißt Kryptomate oder Kryptomate, je nachdem, wie du möchtest. Und die kann halt Caesar- und Visionär-Verschlüsselung von Strings. Also du kannst da mit ROT 13 machen, wenn du möchtest. Das ist gut. Die ist halt richtig hässlich und richtig langweilig und macht halt nichts. Und die ist halt in Swift 1.1 geschrieben, das erste Swift, mit dem man Apps in den Store pushen konnte.
Es sind bestimmt irgendwo in Nordkorea Deserteure verhaftet und hingerichtet worden, weil sie sich auf deine Verschlüsselung verlassen haben, Kilian.
Ja, meine Verschlüsselung ist es nicht. Die hat Caesar ins Leben gerufen, beziehungsweise Visionär. Aber das ist halt, wenn sie zweimal ROT 13 benutzen, um Texte zu verschlüsseln, ist das halt doof. Doppelt ROT 13 hält besser. Doppelt Verschlüsselung. Wie heißt das? Vollbit-Verschlüsselung vom Kryptochef.
Ja, es ist wie DES 3 oder Triple DES, ne? Hast du Triple Rot 13.
Aber Triple Rot 13 ist doch wieder voll safe, da müsst ihr wieder im.
Ja, da hast du genau das gleiche wie bei Rot 13. Double Rot 13 ist halt ja. Dämlich.
Ja, also voll safe, ja.
Oder du wählst eine Zufallszahl aus, dann ist es nicht zwangsläufig 13. Okay.
Oh cool. Ja, genau, nimmst für jeden Buchstaben einfach eine andere Zufallszahl.
Ja,
der ist doch voll gut. Sicher, kannst du
kommen. Sowas hatte ich in der Schule mal gebaut. Da habe ich einen Verschlüsselungsalgorithmus, als ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Auch vor dem Abi hatte ich auch mal was gebaut. Das hat quasi aus deinem Passwort ein Seed dein Passwort als Seed genommen und hat jedes Zeichen dann fortlaufend mit einer anderen Verschiebung verschlüsselt. Das hat auch super funktioniert. Ich habe irgendwie den Bug nicht rausbekommen, dass es beim Entschlüsseln irgendwie nach 50 Zeichen irgendwie falsch entschlüsselt hat. Irgendwie da hat sie aber gut, okay, ich habe es dann irgendwann aufgegeben.
Das habe ich auch mal, glaube ich, auf Twitter gelesen, von wegen, eine gute Verschlüsselung ist echt easy zu bauen, aber das halt auch wieder entschlüsseln zu können, ist halt der tricky Teil.
Ja, aber dann ist es keine Verschlüsselung, sondern einfach bloß Zerstörung.
Ja eben, das ist mehr Datenschreddern. Nee, ist ja auch Quatsch. Eine gute Verschlüsselung ist nicht einfach zu bauen, also eine wirklich gute Verschlüsselung. Aber ich fand es eine witzige Aussage.
Oh, ich hatte noch einen Tipp. Habe ich den jetzt irgendwie hier aufgelistet? Ich schreibe den mal noch nachträglich in die Shownotes. Und zwar, gute Verschlüsselung ist schwer zu bauen. Ne? Selbst die Leute, die gute Verschlüsselung, die jeder benutzt, bauen, machen es falsch. Zum Beispiel OpenSSL. OpenSSL wird überall verwendet und man rät allgemein davon ab, was anderes zu was eigenes zu bauen, weil Krypto selber bauen ist halt immer Kacke, aber es weiß halt auch jeder, dass OpenSSL Kacke implementiert ist. Heartbeat war ein kleines Beispiel davon. Es gibt lauter Sachen, die in OpenSSL scheiße sind. Und
ist ja auch ein unglaublich komplexes Projekt.
Genau, und dann gab es halt Forks von OpenSSL. Einer davon war Boring SSL, das war gleich der von Google. Und dann gab es Leute, die das nochmal vereinfacht haben und runtergebrochen haben und in Rust neu gebaut haben. Das Projekt hieß Ring. Einfach mal.
Wie heißt es?
Ring. Das ist nicht mal mehr Boring, das ist nur noch Ring.
Ach so, das ist einfach Boring minus zwei Buchstaben.
Genau, also es gibt das Crate Ring und das sind Fast Small Crypto. Das ist einfach sehr viele Krypto-Standards in Rust gebaut. Manche sind auch, es gibt auch ein Verfahren, mit dem du Krypto-Algorithmen einfach, wo du einfach Code generieren kannst. Aber das ist ein Projekt, das heißt, Ring. Und darauf basiert, also Ring sind wirklich bloß Krypto- Primitiven, also verschiedene Schlüsselverfahren, verschiedene wirklich Verschlüsselungsprimitiven. Das ist jetzt keine Suite wie OpenSSL, mit der du jetzt auch wirklich eine Anwendung wie einen Webserver oder sowas bauen könntest. Das ist jetzt, glaube ich, kein TLS3 Handshake-Verfahren drin oder sowas. Zumindest ist es nicht vollständig so. Darauf basiert aber Russells. Russells ist, jetzt suche ich das nochmal raus, Crates, das ist quasi Rust TLS. Und das ist jetzt von einer Pentesting-Bude mal reviewed worden und das Review ist neulich ein bisschen durch Hacker-News gegangen. Das habe ich gerade nicht parat, aber das schmeiß ich mal in die Shownotes. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil das ist jetzt was, wo du sagen kannst, ach, guck mal hier, das können wir mal irgendwie so dem Management oder den Kollegen zeigen. Man muss nicht unbedingt mehr OpenSSL verwenden. Man kann auch Services bauen, die SSL oder TLS oder TLS 1.3 auf einer anderen Implementierung basierend machen. Eigentlich ganz schick. Was noch dazu kommt, ist, dass OpenSSL als Binary, glaube ich, ziemlich groß ist und da sind halt sehr viele Sachen drin, die auch eigentlich deprecated sind und die man eigentlich eh nicht mehr verwenden soll, die allerdings noch aus Kompatibilitätsgründen mitgeschleppt werden oder so.
Ja, ich habe das Gefühl, OpenSSL falsch verwenden ist fast noch einfacher als Krypto aus Versehen selber rollen.
Ja, genau. Besser keine Krypto als falsche Krypto. Nein. Ja, okay. Nein. Das schmeiß ich auch in die Liste.
Nee, cool.
Ja, ich glaube, wir haben genug, oder?
Ich denke auch.
Ich hätte noch einen Kulturtipp.
Ihr habt bestimmt auch genug von uns.
Genau, ich habe noch einen Podcast-Tipp. Vielleicht, je nachdem, wie das mit dem Schneiden hier funktioniert, ist es bereits runterladbar zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge jetzt hier zu Ende ist. Und zwar, du bist morgen in einem Podcast.
Das ist kein Podcast, das ist so ein Livestream-Dings. Also morgen ist ja Apples WWDC-Auftakt, das ist jetzt die Woche. Und da bin ich zu hören bei DevTalks, devtalks.de, Link packe ich auch in die Shownotes. Und zwar quatschen wir da einfach live zum Keynote-Stream, also restreamen quasi die Keynote und haben dann Gesichter drumherum als YouTube-Livestream oder Twitch-Livestream oder irgendwo anders noch. Und da kann man, also wenn man die Keynote mit ein paar Kommentaren gleich mit hören möchte, kann man das darüber machen.
Nicht schlecht. Ja, und ich bin, glaube ich, morgen beim Pentacast oder Pentaradio. Ich bin, glaube ich, morgen beim Pentacast zu Besuch. Mal schauen, wie das läuft.
Bin gespannt. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, das wäre dann quasi mein fünfjähriges, das letzte Mal war ich vor 5 Jahren im Pentacast oder Pentaradio. Fünfjähriges
Jubiläum ist
das wäre klar. Mein fünfjähriges Jubiläum, genau. Und das Thema verrate ich jetzt noch nicht, aber vielleicht könnt ihr es euch denken. Okay, dann, das war Akronymisierbar Folge 42.
Die Antwort.
Und der nächste Podcast, vielleicht auch die Folge 42 von irgendeinem Podcast, kommt in
3,
2,
1.